Ja, also wir haben schon vor ein paar Vorträgen begonnen mit der kümischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz. Du hast trotzdem noch nicht viel versäumt, weil wir haben das letzte Mal abgeschlossen, den ersten Tag. Ich werde ganz kurz in ein paar Worten wiederholen. Das ist also so überhaupt erst die Reisevorbereitung, könnte man sagen, zur kümischen Hochzeit. Also das Wesentliche ist, es spielt sich ab am Gründonnerstag, also am Tag vor Ostern, wie es heißt. Das muss man wissen, das ist protestantisches Umfeld irgendwo, also wo der Karfreitag der eigentliche Ostertag ist, der wesentliche. Und am Vortag von Ostern heißt also am Gründonnerstag. Spielt sich das ab. Der Christian Rosenkreuz lebt in seiner Klause, könnte man sagen, von der gesagt wird, dass sie in den Berg hineingebaut ist. Also er lebt in der Erde eigentlich. Das ist schon ganz wichtig. Das ist nämlich eigentlich der wesentliche Bezug dazu, dass bei den Rosenkreuzern geht es ja darum, die Erde zu verwandeln. Also gerade auch das, was wir mit dem Dante haben, den Abstieg da in die Tiefe der Erde, das durchzumachen und die Erde zu verwandeln. Das ist auch in diesem Rosenkreuzer Spruch oder Alchemistenspruch eigentlich, aber es ist in Wahrheit der rosenkreuzerische Alchemistenspruch, der lateinisch, die Alchemisten nennen das die sogenannte Vitriolformel. Vitriol ist eigentlich eine chemische Substanz, das ist entweder Eisenvitriol, Eisensulfat oder Kupfersulfat oder sowas, aber da hat es eine ganz andere Bedeutung. Es heißt Visita interiora terrae rectificando in venies occultum lapidem, in Klammer vera medicina. Das heißt, durchdringe das Innere der gereinigten Erde und du wirst finden den okkulten Stein, den verborgenen Stein, die wahre Medizin. Und das geht es also, den Stein der Weisen oder den okkulten Stein zu erzeugen. Eigentlich in Wahrheit geht es darum, sich zu diesem Stein der Weisen zu verwandeln. Das heißt eigentlich, sich bis ins Physische so zu verwandeln, dass es eben dem Geistigen entspricht. Also im Grunde geht es Richtung Auferstehung in letzter Konsequenz. Also bereitet den Weg dorthin. Also das heißt, die Aufgabe der Rosenkreuzer ist, bis ins Physische verwandelt hineinzuarbeiten. Eben sowohl einmal den eigenen Leib betreffend, aber auch die Erde betreffend. Und das geht auch Hand in Hand. Also die Voraussetzung, die Erde verwandeln zu können oder dazu beizutragen, ist, dass man an sich selbst verwandelt arbeitet. Und daher die ganzen auch alchemistischen Operationen, die Alchemisten, die wirklichen und eben auch die wirklichen Rosenkreuzer gemacht haben, waren im Grunde eine Art Meditationsmethode. Also um das Geistige wirklich so hereinzuholen, dass es eben verwandelt bis ins Physische wirken kann. Also daher, das ist nämlich so ganz nebenbei angedeutet. In manchen Übersetzungen kommt das gar nicht so deutlich heraus, weil es ist ja, muss man dazu sagen, der Text ist in Frühneuhochdeutsch geschrieben. Das klingt heute schon ein bisschen fremdartig für unsere Ohren. Daher sind die besser lesbaren Fassungen sind halt gelinde modifiziert, sodass es unserem heutigen Deutsch einigermaßen entspricht. Aber trotzdem gibt es halt dann manchmal Ungenauigkeiten drinnen, dass so Kleinigkeiten wegfallen, wie dass seine Klause in den Berg hineingebaut ist, in das Innere der Erde eigentlich. Das ist also ganz wesentlich. Also es beginnt am Abend des Gründonnerstag, also das heißt, und er hält auch wirklich gerade sein Abendmahl, also ein Gründonnerstagsmahl, das ist natürlich auch kein normales Abendmahl, sondern das hängt ganz bewusst also eben mit der Wandlung zusammen, also mit dem Altarsakrament eigentlich letztlich, das ja auf das Gründonnerstagsmahl zurückgeht. Und nachdem er dieses Mahl vollendet hat, beginnt also ein gewaltiges Beben und Donnern, und dass er nicht aber äußerlich passiert, sondern dass er jetzt in der Imagination erlebt, also wo sein Bewusstsein eintritt in die geistige Welt, oder sagen wir mal in die nächste Ebene, die sogenannte elementarische Welt. Also das ist die Ebene gleich dahinter, die Welt der Elemente, das ist der Bereich, wo Stada und Capesius im ersten Drama sind und wo es auch immer blitzt und donnert, alle Augenblicke, weil dort gibt's nichts Festes mehr, alles ist in ständiger Bewegung, daher empfindet man das, wenn man es erlebt, als gewaltiges Beben, als Donnern, alles, das Unterste wird zu Oberst gekehrt ständig, das erlebt man dort. Und das erlebt er ganz stark, und das ist ja tatsächlich ein gewaltiges Erlebnis, wenn man in das eintaucht irgendwo. Und das ist sogar verbunden mit so einer Art Todesangst, die stärker ist eigentlich sogar, wenn man sie bewusster erlebt, als in der Regel, wenn ein Mensch wirklich stirbt, weil dann geht er ja auch zunächst dort hinüber in diese Ebene. Und in der Regel ist er aber dann nicht so wach dabei, dass er diese elementarische Welt unmittelbar erlebt, so stark. Weil zuerst kommt ja das Lebenspanorama, also die 3 Tage etwa, die verdeckt sowieso noch diese elementarische Welt, und meistens kommt dann nachher einmal ein Ruhezustand, sagen wir mal so, eine gewisse Zeit lang. Und das heißt, auf gut Deutsch, man verschlaft die wildeste Phase der elementarischen Welt, weil gerade die erste Phase ist die allerstärkste. Aber wenn man sie auf dem Einweihungsweg erlebt, dann wird sie sehr intensiv durchlebt. Und dann hat man wirklich also das Bewusstsein, man geht in den Tod. Weil es ist, mit dem Bewusstsein geht man auch genau dorthin, und zwar völlig wach. Und das ist jetzt im Moment aber so dramatisch, dass man nicht die schöne Seite davon gleich sieht. Also dass man sagt, hurra, ich gehe ins Geistige, sondern man merkt eigentlich nur diese, ja im Grunde gewaltige, auflösende, das physische auflösende Kraft, die also alles zersprengt eigentlich, was physisch ist. Das heißt, im Bewusstsein wird jetzt alles, was ans Physische erinnert, verschwindet. Und Entschuldigung, gehen wir mal schauen. Ich habe es nämlich wieder abgeschalten gehabt, aber jetzt habe ich es wieder eingeschaltet. Ja. Jetzt läuft er wieder. Also in das geht er hinein, und dann spürt er also hinter sich eine Gestalt. Das ist auch sehr typisch, dass also die erste geistige Begegnung, die man hat, die kommt dann nicht so einfach entgegen. Wenn sie ihm einfach entgegenkommen würde, dann wäre es nämlich nur eine Projektion von irgendeiner eigenen Seeleneigenschaft. Also zum Beispiel, was der Dante als die wilden Tiere erlebt, der wilde Wald ist ja im Grunde auch nichts anderes. Also wo er am Anfang dieser düstere Wald, in dem er sich verirrt und wo die Tiere kommen, ist nichts anderes. Genau dasselbe halt ein bisschen anders geschildert. Da ist es halt ein Dornendickicht und weiß Gott was alles, und dann kommen die wilden Tiere. Aber diese wilden Tiere sind Eigenschaften von ihm selber. Also die mit Denken, Fühlen, Wollen zusammenhängen und halt was darin noch nicht so ganz menschlich geworden ist. Eine wirklich von außen kommende geistige Wesenheit kündigt sich von hinten an, zunächst einmal in der Regel. Das heißt, ich sehe sie eigentlich mit dem Geistigen, das Geistige habe ich hinten, da ist der Heiligenschein auch hinten und nicht vor der Nase. Da wäre fehl am Platz, weil da ist das Sinnliche irgendwo. Also das Übersinnliche ist eigentlich immer hinten, und so erlebt man es auch. Also, weil er wirklich ja da ein bisschen der Ätherleib beginnt hinauszuragen, und man spürt das geradezu hinten. Daher haben die Ägypter ja im Übrigen den Ätherleib, den Ka, gezeichnet, ganz lustig, mit 2 Händen da oben am Kopf. Das ist so, auf einem kleinen Stangl ist das da, so ein Querbalk, und dann sind 2 Hände, so 2 Unterarme eigentlich. Das sind die Ätherkräfte, die vom Kopf ausgehen und die eigentlich sozusagen begreifen, Tasten in der Ätherwelt. Das war bei den Ägyptern, war das noch sehr stark. Und wird wieder stark werden. Und nur viel bewusster. Also wir werden lernen, in Zukunft bewusst da schon einmal im Denken zu tasten. Es ist gleich großes Hellsehen sein oder was. Aber mit dem Bewusstsein in das Weltendenken sozusagen einzutauchen. Das ist eigentlich die Ätherwelt heute halt in ihrer untersten Stufe erlebt. Wenn ich es intensiver beginne zu erleben, dann wird das lebendige Denken zur Imagination. Aber es fängt eigentlich mit einer Art Tasten an. Das heißt, im Erleben ist es so, ich spüre diese geistige Realität, die um mich ist. Ich kann sie aber noch nicht wirklich konkret in ein Bild fassen, aber ich merke den Unterschied zwischen den normalen Gedanken, die ich mir bilde, und den Gedanken sozusagen, mit denen ich da geradezu zusammenstoße. Der Unterschied ist sehr deutlich dann, also dass das Gedanken sind, die kann ich ja nicht willkürlich jetzt irgendwie verändern oder sonst was, sondern die finde ich vor. Und mit der Zeit, wenn ich sozusagen feiner tasten gelernt habe, kann ich sie dann zum Bild formen und dann wird es Imagination im Grunde. Und das hängt dann auch damit zusammen im Erlebnis, dass man vor der Entscheidung steht, ich spüre diese Gestalt hinter mir, ich sehe sie aber noch nicht. Drehe ich mich um oder drehe ich mich nicht um? In dem Moment, wo ich mich umdrehe, ist das der entscheidende Schritt, wo ich über die Schwelle gehe, in Wahrheit. Dann bin ich wirklich drüben. Also bis jetzt stehe ich mitten drauf. Bin noch nicht ganz weg von der Erdenwelt, von der physischen Welt und noch nicht ganz drüben. In dem Moment, wo ich mich umdrehe, habe ich den Entschluss gefasst, wirklich mich jetzt auf das rein geistige Erlebnis, also zunächst einmal in der Ätherwelt einzulassen. Und das ist eigentlich dieses starke Todeserlebnis, das man durchmacht. Da spürt man das. Also da geht man ganz wach, bewusst von der einen Welt in die andere hinüber. Und weiß, ich muss alles zurücklassen, was mit der Erdenwelt einmal zu tun hat. Das muss ich da liegen lassen. Alles Sinnliche muss ich jetzt liegen lassen. Und da merkt man erst, wie schwer das ist, das wirklich komplett loszulassen und nicht die Sicherheit zu verlieren. Da merkt man erst, wie viel Sicherheit und Stütze uns eigentlich unser physisch-sinnliches Dasein gibt. Es ist alles weg. Es ist weg. Alles Sinnliche, alle sinnlichen Vorstellungen sind weg. Es sind weg alle Gedanken, die mit Sinnlichem zu tun haben. Das ist alles weg. Also für die meisten, sage ich mal, bleibt dann im Grunde nichts mehr über. Weil das meiste, mit dem wir im Alltag beschäftigt sind, sind Sinneseindrücke, Gedanken über sinnliche Dinge, und dann ist schon beim Durchschnittsmensch ziemlich aus. Das heißt, im Grunde steht er dann im Nichts. Und dass ich mich nicht verliere, muss ich also stark genug auch ein Bewusstsein für die geistige Seite haben, ganz real. Und zwar eben für die geistige Seite auch so befreit von sinnlichen Vorstellungen. Weil hier auf Erden haben wir es immer noch leicht, uns eine sinnliche Vorstellung zu machen. Im Grunde, selbst wenn man Imaginationen schildert, jetzt schildere ich also eine Engelwesenheit mit, weiß ich nicht, mit dem langen Kleid, das nicht jetzt wirklich mit Füßen vielleicht geht, sondern schwebt und die Flügel hat, na, dann ist das eine sinnliche Vorstellung, die ist symbolisch richtig. Aber mit der wirklichen Imagination hat es nichts zu tun. Also die kann ich vielleicht haben im Traum zum Beispiel, weil der Traum ist sehr wohl stark ans Körperliche noch gebunden, dann übersetzt sich die eigentliche Imagination in ein sinnliches Bild oder in ein halbsinnliches Bild, sagen wir es einmal so. Das muss ich alles weglassen. Das heißt, ich ich sehe jetzt einen Engel oder spüre eine Engelwesenheit und mir fehlen die sinnlichen Bilder dafür. Das heißt, ich muss die ganzen Darstellungen, die wir kennen, einmal wegstreichen. Und dann habe ich ein Erlebnis, ich nenne es jetzt einmal ein Erlebnis, und dieses Erlebnis ist die Imagination des Engels. Und die kann man eigentlich nur mehr erleben, aber man kann nicht darüber sprechen, weil uns die Worte dazu fehlen. Wenn ich darüber sprechen will, muss ich es in sinnliche Ausdrücke übersetzen. Also Rudolf Steiner schildert es ja an ein paar Stellen, auch zum Beispiel beim Sehen der Aura. Also da gibt es jetzt verschiedene Farben in der Aura, wenn man die Aura eines Menschen oder eines Tieres oder was sieht. Aber wenn man sich vorstellt, aha, ja, da leicht rot und da grün und da blau, dann ist das eine völlig sinnliche Vorstellung. Und er sagt ganz deutlich, nein, es ist eigentlich nur so, man hat dieselbe Empfindung dieser geistigen Wahrnehmung gegenüber, wie ich sie habe, wenn ich zum Beispiel die Farbe Rot, die Farbe Blau anschaue. Aber eben nicht die Farbe als solche, sondern die seelische Empfindung, die eben beim Rot anders ist als beim Blau oder beim Grün. Und das ist die Imagination, diese Empfindung. Die ist die eigentliche, sozusagen imaginative Farbe, jetzt unter Anführungszeichen. Und die hat nichts mit der Sinnlichen in Wahrheit zu tun.
Aber die ist dann objektiv.
Weil die ist objektiv, ja.
Die Menschen dann gleich sein.
Die ist objektiv, ja. Die ist objektiv. Also das ist, man könnte sagen, eine ganz objektive Empfindung. Aber eine Empfindung, die jetzt eben keine Sinnesempfindung ist, sondern eine höhere. Und daher kann ich sie aber nicht aussprechen in Worten. Weil unsere Worte, unsere heutigen, sind einfach so geprägt für die sinnliche Welt, dass ich das nicht wirklich kann. Wir wissen, wie schwer das ist, beschreibt, was die Empfindung der Liebe ist. Ich meine, ich kann philosophieren über die Liebe und alles Mögliche, aber schildere die Empfindung dabei. Er schildert, was du wirklich konkret erlebst dabei. Es ist wahnsinnig schwer, das in Worte zu fassen.
Aber im Malen kann man schon auf Gefühle oder auf Empfindungen.
Natürlich, kommen. Natürlich. Da machst du ja eigentlich genau das, dass du dieses reale seelische Erlebnis, egal ob es jetzt ein subjektives oder objektives ist, das ist jetzt wurscht, man kann auch seine eigenen subjektiven Empfindungen darstellen, ohne weiteres. Aber dann machst du genau das, du übersetzt es in Farben und Formen. Und du wirst eine bestimmte Farbe wählen, die diese Stimmung ausdrückt. Und es ist was anderes, wenn ich runde Formen habe oder spitze Formen habe, das drückt was anderes aus. Und daher, wenn ich die Aura eines Menschen beschreibe, bediene ich mich am ehesten eben farblicher Begriffe oder Formbegriffe. Die passen irgendwie sehr gut, um das auszudrücken. Aber es schaut nicht wirklich so aus. Dessen muss man sich immer bewusst sein. Also im Gegenteil, wenn ich jetzt da wirklich über die Schwelle gehe, ist das nämlich alles weg. Das ist komplett weg. Und daher verliert man wirklich fast jede Stütze, wenn ich darüber gehe. Also da merkt man erst, wie klein wir noch sind und wie wenig wir da eigentlich noch haben, um dem Stand zu halten. Also es gehört unheimlicher Mut dazu, jetzt diese Wendung zu machen und die Gestalt, unter Anführungszeichen, geistig anzuschauen, die da zunächst hinter mir steht, man vielleicht auf die Schulter klopft oder so. Das ist dann eh schon stark, wenn ich das die Berührung spüre. Aber er bringt den Mut auf, Christian Rosenkreuz, und sieht jetzt eine Jungfrau im blauen Kleid, mit Sternen besetzt ist dieses Kleid, und sie hat in der einen Hand eine Posaune und in der anderen Briefe. Ganzen Stapel Briefe, auch in Blau, in einer blauen Hülle sind die drinnen. Und sie überreicht dem Christian Rosenkreuz einen dieser blauen Briefe, also sie sucht den heraus und er öffnet ihn dann. Es ist, steht auch drauf, in diesem Zeichen wirst du siegen, das ist ja also dieser berühmte Ausspruch vom oder der Traum des Konstantin, der dann in, also Rom erobert hat im Zeichen des Kreuzes. Wobei der Konstantin ja eher sehr zwielichtige Gestalt ist zu einem gewissen Grad, ist, weil er ja mehr Machtpolitiker als sonst was war. Aber er hat zumindest begriffen, aha, das Christentum wird mir zum Sieg verhelfen. Also daher setze ich auf dieses. Die Zeit war ihm einfach reif dafür. Und dieses in diesem Zeichen, also im Zeichen des Kreuzes, wirst du siegen, steht auch auf dem Briefel drauf. Und dann öffnet er es und findet darin eben die Einladung zur Hochzeit des Königs und der Königin. Und jetzt fällt ihm ein, dass ihm das ja schon vor 7 Jahren prophezeit wurde, dass er eingeladen wird zu dieser Hochzeit. Also es sind 7 Jahre vergangen, bis wirklich die Einladung erfolgt. Und er sieht auch ganz klar, dass jetzt nach der Konstellation der Sterne der richtige Zeitpunkt ist. Also das heißt, diese Tat oder dieser Weg, auf den er sich jetzt macht, hängt mit der ganzen kosmischen Konstellation zusammen, was nichts anderes heißt, ein ganz bestimmter Zeitpunkt in der Weltentwicklung. Und nur zu diesem Zeitpunkt ist diese Einweihung möglich, weder vorher noch nachher, und die bereitet halt dann die Zukunft vor. Und daher auch das genaue Datum im Grunde, das ja drauf steht. Die kümische Hochzeit des Christian Rosenkreuz anno 1459, also es ist extra das Jahr angegeben.
Aber Tag weiß man nicht, oder?
Oh ja, kann man, ich weiß jetzt nicht welcher, den Wochentag wissen wir, ich weiß nicht das genaue Datum nicht. Das müsste man nachschauen, weil es ist am Gründonnerstag. Also es muss am Gründonnerstag dieses Jahres sein. Man braucht also nur einen alten Kalender sozusagen, also einen immerwährenden Kalender, wo man schaut, welches Datum das wirklich war damals, der Gründonnerstag. Also das lässt sich herauskriegen, es lässt sich sogar praktisch die Uhrzeit herauskriegen, weil es ist abends. Es ist das Abendmahl und abends heißt in okkulten Zusammenhängen eigentlich immer 18 Uhr, also 6 Uhr abends. So wie morgen ist 6 Uhr morgen und 12 Uhr mittags halt. Und dann ist auch dieses Zeichen eben dabei. Das noch einmal ein Hinweis darauf, dass das mit den ganzen Planetensphären und so zusammenhängt. Weil dieses Zeichen, also das Sonnenzeichen, das Mondenzeichen, das Erdenkreuz, also das Erdenzeichen und das, dieser Doppelbogen, da ist das Zeichen für den Widder. Also für den Frühling zum Beispiel.
Hast du links oben hingemalt?
Bitte?
Normale Widderzeichen.
Da ist das normale Widderzeichen, ja genau. Und so da ist es wirklich aus Halbbögen gemacht, ganz bewusst, weil diese Hieroglyphe ist im Übrigen.
Kann man sich vorstellen, wenn es da weitergeht?
Ja, genau. Wäre es da unten, genau. Genau. Aber es ist bewusst, also so ganz geometrisch konstruiert, weil es heißt sozusagen mit Punkt, Kreis und Gerade kann man das ganze Weltall, die ganze Welt bauen, aufbauen. Die ganze Welt entsteht aus Punkt, Kreis und Gerade.
Sie ist auch so.
Das reicht.
Sie ist ja so.
Das reicht.
Oben ist das Mondzeichen.
Oben, das ist das Mondzeichen, genau. Also da sind viele Zusammenhänge drinnen. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt den Punkt weglasse und nur das nehme, ist es das Stierzeichen wieder mit den mondenhaften Hörnern oben. Also wenn ich nur das nehme, also das untere weglasse. Das ist im Tierkreis. Ist das der Stier?
So, du sitzt dann oben drauf eigentlich, ja. Das ist der Merkur. Mhm. Der hat natürlich dann mit dem Stier da irgendwas zu tun und so weiter. Das, also die Symbole sind ganz simpel einfach, aber eigentlich steckt sehr viel drinnen. Also das,
in dem Hauptzeichen ist es die Erde wieder, das Kreuz.
Da ist es die Erde, ja, genau.
Also nicht der Merkur.
Bei Merkur, naja, es heißt auch sozusagen Mond über der Sonne und beide gemeinsam über der Erde. Das heißt Sonnenwirkung darüber Mondenwirkung. Bei der Venus zum Beispiel gibt es die Mondenwirkung nicht. Das ist also die Sonnenwirkung über der Erde. Dann ist es die reine Sonnenwirkung. Da ist es jetzt modifiziert, weil dieser Mars, ich habe das bewusst da gezeichnet, einmal ist es ja auch so ein Pfeil eigentlich, ja. Aber das hängt mit dem Widerzeichen wieder zusammen. Ja. Und das Wider ist ja ein Feuerzeichen, der Mars ist sowieso was sehr Feuriges. Also die Pfeilspitze ist eigentlich der Wider. Und da beim Jupiter habe ich den Mond über der Erde. Also das heißt, Mond dominiert das Irdische und da dominiert das Irdische das Mondenhafte beim Saturn. Also diese Zeichen sind ganz bewusst so gewählt. Und da steckt eine ganze Menge drinnen. Dieses Zeichen wurde noch, also etwa ein Jahrhundert bevor die kymische Hochzeit überhaupt erschienen ist, aber doch nachdem sie in der Realität stattgefunden hat. Weil geschrieben wurde das Buch ja erst ab ungefähr 1604. Das ist also 120 Jahre nach dem Tod des Christian Rosenkreuz in dieser Inkarnation. Also die kymische Hochzeit selber war 1459. Beginnend am Gründonnerstag dieses Jahres. Und etwas später, also relativ kurz später, schreibt ein gewisser John Dee, das ist so, und zwar schreibt er, naja, Ende des 16. Jahrhunderts, kann man sagen, so 1580, 1590 wird das sein, dass er das schreibt, ein Buch über diese sogenannte Monas-Hieroglyphe. Das ist dieses Ding. Er nennt sie die Monas-Hieroglyphe. Monas, Mono, die Einheit, in dem ist die Einheit der ganzen Welt beschlossen. So heißt es.
Wie heißt sie jetzt bei uns? Oder wie sie es genannt?
Monas-Hieroglyphe.
Ja. Achso, okay. Gibt es gar keinen anderen Namen?
Es gibt eigentlich keinen anderen Namen. Nein, also in der kymischen Hochzeit hat sie keinen Namen. Das Zeichen ist abgebildet, aber sie wird nicht bezeichnet. Und vermutlich hat sie der Johann Valentin André kannte mit ziemlicher Sicherheit die Schrift des John Dee auch. Also das ist ja auch so ein Punkt, diese kymische Hochzeit, den Text, als der Text als solcher. Also man sieht den Text an, von den Bildern, die drinnen sind und am Ablauf und der Verwandlung der Bilder, dass sie eine wirklich inspirierte Schrift ist. Das heißt, sie ist von Christian Rosenkreuz inspiriert, aber geschrieben, niedergeschrieben hat sie ja der Johann Valentin André, der dann einfach ein evangelischer Pastor geworden ist. Und der schreibt sie in einem Alter von etwa 17, 18 Jahren. Also unglaublich eigentlich. Denkt man sich, woher hat der das? Der kann das nie in dem Alter wirklich aus sich heraus schöpfen. Er hatte natürlich einen großen, sagen wir mal, Freundeskreis, kann man das nicht nennen, es war mehr ein Gelehrtenkreis, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, dem gehörte er an, aber auch was so im Umfeld geschrieben wurde, hat nicht die Qualität von dem. Also da kommt die Inspiration von Christian Rosenkreuz herein, aber natürlich
bis zu einem gewissen Grad ist es gefärbt durch die Persönlichkeit des Johann Valentin André. Weil der Johann Valentin André ist nicht ein wirkliches Schreibmedium, sowas gibt es ja auch. Es gibt also Medien, die wirklich in völliger Trance schreiben. Das heißt, die sind mit Bewusstsein überhaupt nicht dabei. Dann kann wirklich eine Inspiration hereinkommen, eins zu eins. Man merkt das dann auch, dass der Text, den dieses Medium schreibt, das hat mit seiner Persönlichkeit überhaupt nichts zu tun. Man kann ja solche Texte sogar also analysieren. Heute kann das die Wissenschaft kann das, die Texte, je nachdem, welche Worte verwendet werden, welche Gewohnheiten drinnen sind, in der Art zu schreiben, kann man eigentlich einen Text total identifizieren und einer Person zuordnen, wenn ich einen Vergleich habe. Also das wird heutzutage in der Kriminalistik oft verwendet. Ich weiß nicht, irgendein Erpresser oder was schickt einen Brief oder was und in der Beweisführung wird es dann oft, wenn sie einen Verdächtigen haben, verglichen mit Texten, die der sonst wo geschrieben hat. Sind da Gewohnheiten drinnen, die auch in seinen sonstigen Schriften, und das findet man, selbst wenn es ein kurzer Text ist.
Mir fällt jetzt dazu leider wirklich mein ganz kurioses Beispiel ein. Die Theaterstücke vom Heinz Brandt.
Ja, die haben wir sehr markante. Die kennst du auch, ja.
Meinst du das sowas? Ich wollte jetzt ein praktisches Beispiel.
Ja, das ja, ja.
Sowas, oder?
Ja, ja.
Wo sich gewisse Sachen, geometrische Formen wiederholen,
ja,
oder
ja.
Also eine Neigung, gewisse Sachen.
Ja, gewisse Lieblingsworte oder so Füllworte auch oft, die reinkommen oder irgend sowas. Das kann man einfach statistisch untersuchen. Das ist ganz interessant. Also eben, aber bei einem Schreibmedium hat das eben mit dem, wenn er selber einen Brief schreibt oder was, nichts gemeinsam. Das ist das ganz Interessante. An dem könnte man, oder kann man heute sogar wissenschaftlich feststellen, der hat das nicht selber geschrieben, obwohl er es manuell geschrieben hat. Aber es hat mit dem, wie er denkt, wie er schreibt, überhaupt nichts zu tun. Also, aber eben dieser Johann Valentin André war kein Schreibmedium, das heißt, er hat bei wachem oder halbwegs wachem Bewusstsein die Dinge inspiriert bekommen und dadurch bekommen sie eine Färbung durch seine Persönlichkeit. Und das muss man berücksichtigen bei dieser Schilderung der kümischen Hochzeit. Also es ist inspiriert von Christian Rosenkreuz, es sind einige Art Gedichte drinnen oder Sprüche drinnen, die wahrscheinlich noch näher an dem liegen, was der Christian Rosenkreuz inspiriert hat. Aber ansonsten hat es eben auch eine gewisse Prägung von Johann Valentin André und seiner Zeit, in der er drinnen steht. Das muss man berücksichtigen. Und er kannte eben sicher auch die Schrift von John Dee und diese Monas-Hieroglyphe, also die war damals unter Leuten, die sich mit diesen Dingen beschäftigt haben, sehr bekannt. Der John Dee war auch ein sehr bekannter Mann, Universalgelehrter, wenn man so will, Arzt vor allem auch, aber Mathematiker, weiß Gott was, und Berater auch der Königin Elisabeth I., Also der lebte zur Zeit der Königin Elisabeth I. und die hat sich also keine schlechten Berater genommen. Also der Mann hat was verstanden. Und der steht also in der rosenkreuzerischen Linie drinnen. Also das müsste eigentlich da im Grunde der wirkliche Rosenkreuzer Orden relativ kurz vorher erst in die Welt getreten ist, allerdings noch ohne sich öffentlich zu nennen, aber halt gewirkt hat, mit dem stand der John Dee sicher ist in Verbindung. Das ist anzunehmen, also ganz deutlich. Gut, also Christian Rosenkreuz jedenfalls erhält jetzt das Brieferl, wo die Einladung ist zur Hochzeit des Königs und der Königin und das Zeichen. Das ist also der nächste Hinweis darauf, also auf die Stellung der Gestirne kommt es an, also das heißt auf den genauen kosmischen Zeitpunkt, wenn man so will. Weil diese Konstellationen, sei es in der Astrologie oder sonst was, sind ja nichts anderes. Sie zeigen, die Welt steht in einem ganz besonderen Entwicklungsmoment. Und du stehst an deinem Platz in diesem besonderen Entwicklungsmoment. Nichts anderes drückt es aus. Also das ist eigentlich nichts wie eine große Weltenuhr, die zeigt, wo wir gerade in der Entwicklung stehen. Man muss sie halt lesen können. Das ist die Problematik. Aber Horoskop zum Beispiel bedeutet nichts anderes, als ich bringe meine Geburtszeit, frage ich mich also, was bedeutet das auf der großen Weltenuhr? Und was bedeutet das für mich, der sich hier und jetzt inkarniert hat? Weil da geht es ja um ein Hier und Jetzt. Wenn ich geboren werde, in Wien, was weiß ich, oder in Wien-Meidling oder wo geboren, wie auch immer, also auf einem ganz bestimmten Ort und für den ist eine ganz bestimmte Konstellation gegeben, wenn ich es ganz präzise errechne. Das heißt, kein Mensch, außer vielleicht der Zwilling, der ist auch in der Nähe irgendwo, kann genau den gleichen Ort haben. Und damit sieht er schon die Stellung der Gestirne sehen jetzt, unter Anführungszeichen, halt also, über ihm ist jedenfalls der Himmel anders als bei wem, der daneben ist schon irgendwo. Und das heißt, es ist eine ganz bestimmte Perspektive und es ändert sich ja sehr schnell und schon eine Minute Unterschied zum Beispiel macht schon was aus in Wahrheit in den Feinheiten.
Kann der Aszendent schon wechseln?
Ja, ja, Aszendent wechselt sehr schnell, ja.
2 Stunden, glaube ich.
Ja, ja, ja.
Also zum Beispiel nur sowas
wie. Ja, genau.
Kann sich ändern.
Genau, also das heißt, weil da liegen natürlich karmische Aufgaben drinnen, Aufgaben auch, die man sich mitgebracht hat, das kann man ablesen an dem bis zu einem gewissen Grad. Und für ihn ist, für Christian Rosenkreuz ist es eben jetzt Zeit, diese Einweihung zur kymischen Hochzeit durchzumachen. Das ist also eine, für ihn eine gewaltige weitere Stufe, die er erreicht. Und Rudolf Steiner schildert ja auch, dass er eingeweiht wurde durch Manes, beziehungsweise der also auch als Mani inkarniert war, also als der Begründer des Manichäismus. Hinter dem Manichäismus steckt also diese Lehre von Licht und Finsternis auch und wo es darum geht, dass das Böse letztlich nicht zu bekämpfen, sondern zu verwandeln. Und das wird ja die große Zukunftsaufgabe sein. Und die hängt natürlich mit dem zusammen, weil bis zu einem gewissen Grad die Erde halt auch der Ort ist, wo einerseits mit der sich der Christus verbunden hat, aber andererseits schon die längste Zeit die Widersacher verbunden sind. Das ist ihr Platz. Also das heißt, die Erde ist ein erlösungsbedürftiger Stern, sagen wir es einmal so. Mit allem drum und dran. Das gilt für die ganze Natur, für alles. Und das heißt, die Aufgabe der Manichäer, wenn man sie richtig versteht, besteht eben auch darin, die dunkle Erde zu durchlichten, indem ich mich als durchgeistigter, durchlichteter Mensch mit ihr verbinde. Und so viel Licht entwickle, dass ich dieses Dunkle erhelle. Und damit in Wahrheit die Widersacherkräfte erlöse. Also zur Erlösung beitrage. Zumindest den Anstoß einmal gebe. Das wird mit der Erdentwicklung allein alles noch nicht fertig sein. Das geht noch darüber hinaus. Aber am Ende unserer ganzen Kette vom alten Saturn, alte Sonne, alter Mond, Erde und so weiter, neuer Jupiter, also sprich neues Jerusalem und so weiter, am Ende wenn der Vulkanzustand zu Ende geht, dann sollte das alles aufgelöst sein. Dann sollte das, was notwendigst war, um den Menschen die Freiheit zu geben, nämlich die Widersache in der Form, dass sie dann von ihrer Aufgabe wirklich befreit sind. Weil man muss denken, man kann natürlich jetzt einmal sagen, und muss es oft auch sagen, gut, ich muss kämpfen mit den Widersachern, ich darf nicht zulassen, dass die alles kaputt machen. Also in vielen Fällen sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir sie daran denken können, sie zu durchlichten. Wir sind schon froh, wenn wir ihnen Stand halten können und ihnen ein paar Zentimeter Terrain wieder abbringen können. Aber im Endeffekt sind sie da, notwendig da, um den Menschen zum wirklichen Geist der Freiheit zu machen. Zum Geist der Freiheit und Liebe. Zum freien Geist der Liebe. Man kann ja Seraphim oder was sein, auch Geister der Allliebe irgendwo. Aber die haben, selbst die haben nicht die Freiheit, diese Exklusivität sozusagen, die der Mensch einmal haben kann.
Dürfte der Goethe doch durchschaut haben mit diesem paradoxen Satz im Faust: Wenn ein Teil von jeder Kraft, ja, die stets das Böse will
und stets das Gute schafft. Ja. Nein, der Goethe hat das sicher durchschaut. Ja.
Meine, das kann man kaum schön ausdrücken. Ist ja genial gedichtet. Aber Ist das gemeint?
Ja, ja.
Und
diese Notwendigkeit auch des Bösen und sich sogar einzulassen damit, das heißt, sich auseinanderzusetzen, und zwar unter Umständen nicht nur damit kämpfend, sondern auch es benutzend. Weil wir sind sehr oft nicht bewusst, für fast alles, was wir im Alltag tun, brauchen wir die Partnerschaft der Widersacher. Wir bringen nichts im äußeren Leben zusammen, wenn wir nicht ununterbrochen mit den Widersachern zusammenarbeiten. Ich meine, wir könnten das einfachste Heferl nicht auswaschen oder sonst was, ohne dass wir mit dem Ariman zu tun haben, weil der hilft uns, dass wir mit dem Materiellen umgehen und dass das Materielle in der Form überhaupt gibt. Wir könnten auf keinen Sessel sitzen. Gut, wir können sagen, wir bräuchten keinen, weil wir hätten einen physischen Körper, aber keinen stofflichen Körper. Das ist jetzt noch der nächste.
Bahnhof.
Nein, der physische Körper ist die Formgestalt, die uns eigentlich die Möglichkeit gibt, letztlich uns anderen Wesen als eigenes gegenüberzustellen. Das heißt aber nicht, dass das ein stofflicher Körper sein muss. Das heißt, es wäre eigentlich normalerweise eine übersinnliche Gestalt.
Aber nicht der Ätherleib.
Nicht der Ätherleib. Nicht der Ätherleib. Es hat zwar gewisse Qualitäten wie der Ätherleib, aber es hat auch die definierte Form des Physischen. Und
ist das der Freiraum, der für uns ausgespart ist?
Ja, das ist eigentlich der Freiraum, der für uns ausgespart ist, richtig. Das ist der Raum, den eigentlich im Geistigen kein anderes Wesen besetzen kann. Das ist richtig. Das ist unser Raum. Und der im kosmischen Sinn, man darf nämlich diese Form sich jetzt nicht einmal nur vorstellen, so als, aha, na, das ist halt ich und die Form ist da, aber das Stoffliche ist weg, also ich als unsichtbare Gestalt, aber es schaut so aus wie jetzt Kopf, Hände, Füße. Das ist auch nur bedingt richtig. Während des Erdenlebens liegt unserer stofflichen Gestalt tatsächlich auch so eine übersinnlich physische Formgestalt zugrunde, aber das ist nur eine der möglichen Arten, wie sie erscheinen kann. Im kosmischen Sinn, und wenn wir hinübergehen, hat das eine große Bedeutung, ist das eine ganze Sternenkonstellation. Wenn man sagt, jeder Mensch hat seinen Stern, wir haben eigentlich nicht nur einen Stern, wir haben eine ganze Sternenkonstellation, die nur uns gehört. Die nur uns gehört. Die kann sich überdecken überschneiden teilweise mit Sternen, die anderen Menschen zugeordnet sind, aber es gibt nie zwei genau gleiche. Das heißt, mal aufschauen, welche Konstellation ist meine. Natürlich geht es weit über die, die man mit freiem Auge sieht, hinaus. Das kann man gleich das nächste sagen, die wirklich mit uns zu tun haben, sind die, die man mit freiem Auge gar nicht sieht. Nicht, weil wir sind mit freiem Auge, wenn es gut, eine schöne Nacht ist, vielleicht 2000, 3000 Sterne. Ein bisschen Wolken dazwischen, also so Sternhaufen, aber das ist eigentlich nichts. Wenn ich nur ein kleines Teleskop nehme, sind es schon sicher 10, 20, 30, 40.000 und das geht dann in die Millionen, in die Milliarden, wenn ich ein besseres Fernrohr habe. Das heißt, das, was gerade für unsere sinnlichen Augen, für das unbewaffnete Auge nicht sichtbar ist, dort fängt es an, interessant zu werden. Das sind unsere Konstellationen, mit denen haben wir was zu tun. Also das heißt, dort drückt sich unser Physisches, unsere Formgestalt im Leben nach dem Tod aus. Da können wir es sehen sozusagen. In Wahrheit können wir es jetzt natürlich theoretisch auch sehen, weil die Konstellation ist natürlich jetzt auch da, aber sie wirkt jetzt eben anders, weil sie sozusagen nur in dem Brennpunkt hier auf Erden wirkt. Und das ist dann unsere kleine, momentane physische Erdgestalt. Und zwischen zwei Inkarnationen ändert sich dort auch natürlich was. Und diese Änderung hat was zu tun mit unserem Erdenleben. Also das heißt, da haben wir, das wird einmal eine Astronomie der Zukunft erkennen, dass wie wir als einzelner Mensch hier auf Erden leben, hat in einem größeren Zeitmaßstab einen Einfluss darauf, wie sich Sternenkonstellationen ganz fein ändern. Nicht, dass jetzt gleich alles komplett anders wird. Aber wenn wir denken, ich sitze da auf Erden und naja, die Sterne, die sind weit weg, die haben, ja, vielleicht wirken sie auf mich, aber wer denkt daran, dass ich auf sie wirke oder mit ihnen eigentlich, nein, nicht auf sie wirke, mit ihnen eins bin in einer gewissen Weise. Nicht wahr? In Wahrheit, selbst wenn wir auf Erden leben, mit jedem Schritt, den wir tun, mit jeder Handlung, die ich setze, die vielleicht auf Erden Karma erzeugt, ändert sich oben auch etwas. Ganz fein, ganz klein. Kann man vielleicht nicht einmal mit irgendeinem Teleskop oder was feststellen. Das sind feinste Veränderungen. Aber warum ändert sich der Kosmos? Weil geistige Wesenheiten an ihm schaffend tätig sind. Und wir sind auch geistige Wesenheiten. Sicher, die großen Strukturen einmal sind durch die Hierarchien über uns geschaffen worden und werden durch sie verändert. Aber ganz wesentliche Spuren zeichnen dem Kosmos wir ein. Das ist ja das Interessante, dass die Physik heute dran ist, selber das zu entdecken. Das ist ja das Spannende. Also die moderne Physik, Quantenphysik, weiß, der Kosmos ist eine Einheit. Ich kann ihn nicht in unabhängige Teile teilen, in Wahrheit. Das heißt, was hier passiert, hat einen Einfluss auf den gesamten Kosmos. Unmittelbar zeitgleich. Und zwar nicht, weil eine Wirkung von hier noch dorthin geht. Jetzt muss man denken, boah, das muss ja lang dauern, bis die dort ankommt. Nein, weil das und das Entfernte eins sind. Sie gehören zusammen. Das sagt die Physik heute. Die Geisteswissenschaft weiß das schon lang. Und sie weiß es noch insofern genauer, als sie sieht, dass die Verbindung zum Beispiel eines bestimmten Menschen mit einer bestimmten Konstellation oder, wobei man sich das gar nicht so jetzt wie ein Sternbild vorstellen darf, Weil die Konstellation kann so sein, dass da Sterne beteiligt sind, da ist einer da, einer dort, einer ganz anders. Es kann also sehr unterschiedlich sein. Natürlich auch welche auf der Südhalbkugel, zu denen wir jetzt aus bestimmten Gründen halt nicht so den optischen Kontakt aufbauen könnten. Aber wir sind mit bestimmten Sternen verbunden. Punkt. Und mit den ganzen Wesenheiten, die mit den Sternen verbunden sind. Weil Sterne sind nichts anderes als Ausdruck hoher kosmischer Wesenheiten. Und mit denen stehen wir in Kontakt. Und das ist an sich eh das Normale für die ganze Weltentwicklung. Da wirken halt die ganzen Hierarchien mit und so wurde auch die Welt und auch die Erde zunächst geschaffen. Der Punkt ist nur, wir müssen uns immer auch unabhängig machen können von dem bis zu einem gewissen Grad. Also unser eigenes entwickeln. Es muss in unserer Hand liegen, wie weit der Kontakt nach oben passiert oder nicht passiert. Und je nachdem ist auch der Einfluss auf diese Konstellation, wenn man so will, stärker oder schwächer. Und dazu brauchen wir die Widersacher. Die Widersacher haben eigentlich die Aufgabe, uns von der Verbindung, also das heißt Verbindung ist sogar schon falsch, von dieser Einheit zu zertrennen. Ja, wir sind eins mit unserer Sternenkonstellation in Wahrheit. Wenn ich mich als kosmischen Menschen betrachte, bin ich diese Sternenkonstellation, zu der die Sterne gehören. Und wenn ich auf Erden inkarniert bin, habe ich aber auch das Abbild auf Erden davon in Form meiner physischen Menschenform einmal. Und die wird aber jetzt durch die Widersacher bearbeitet, wird dadurch verstofflicht, fällt also aus dem Übersinnlichen eigentlich heraus durch das Verstofflichte. Verstofflichen heißt, es wird undurchsichtig sogar fürs physische Licht, also und fürs Geistige sowieso sehr stark. Das ist der Punkt eigentlich. Aber das gibt uns die Freiheit. Das heißt, wir müssen, wenn wir unsere kosmische Heimat betreten wollen, müssen wir das eigentlich aktiv wollen. Immer mehr kommt es hin. Also es bestünde auch die Gefahr natürlich, wenn wir zu sehr uns den Widersachern überlassen, dass diese Einheit, dieses Einssein mit dieser bestimmten kosmischen Konstellation verloren geht. Und wenn das der Fall wäre, dann hätten wir nicht mehr unseren Platz im Kosmos. Das heißt, unser wirkliches Ich wäre dann ausgelöscht. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
Für einzelne Menschen, oder?
Für einzelne Menschen, ja.
Das ist jetzt kein Massenschicksal.
Das
ein individuelles Schicksal.
Das ist ein individuelles Schicksal. Ja. Das ist individuelles Schicksal. Und das ist eben völlig offen, im Grunde, wie viele die Verbindung nicht verlieren oder wie viele sie eben verlieren, dann wird ihr Ich ausgelöscht, aber das hat natürlich auch eine starke Rückwirkung auf die Entwicklung der anderen Menschen. Das muss man sich auch denken, weil damit wird, weil die Gemeinschaft aller Menschen, und zwar nicht nur der, die jetzt im Moment die 7 Milliarden oder 18 schon fast, glaube ich, auf Erden leben, sondern man kann ja rechnen, es sind etwa Menschenseelen, ja, die drüben sind etwa 10-mal mehr, würde ich schätzen, einmal so, mindestens.
Als jetzt inkarniert sind.
Bitte, die nicht inkarniert sind zurzeit, richtig.
80 Milliarden.
Ja, also das heißt, die Mehrheit der Menschheit lebt ja drüben, in Wahrheit.
Also es gibt 100 Milliarden Seelen.
Ja, grob. So grob.
88 hast du es gesagt.
Ja, ja.
Wurscht, 100.
Ja. Genau. Und 10. Und macht nichts.
Die Zahl der Menschen, der es schon nicht geschafft hat, Ja, wenn ich schon verloren verwendet habe.
Ja, nein,
sonst
nein,
ist
nein.
Sonst ist ja ich verwendet.
Rettet, genau. Sag so, ja, ja, genau.
Das ist unglaublich.
Ja, ja. Ja, ja.
Sonst ist mein
ich verwendet. Ja.
Aber
ja.
Gibt kein Menschen, also nicht Brutus, Cassius, Judas.
Nein, auch, nein, nein, nein.
Also Judas ist
nein, nein,
gesegnet.
Nein, es gibt noch lange die Möglichkeit, das zu verhindern. Und zwar für jeden Menschen zu verhindern. Also selbst für Menschen, die schon hart an der Grenze sind, ich meine, es gibt schon welche natürlich, die hart an der Grenze sind, nämlich die sich mit schwarzmagischen Kräften beschäftigen oder verbinden. Das heißt, die damit ganz sich verbinden wollen, jetzt nicht mit der kosmischen Welt, sondern mit der Welt heute des Ahriman und namentlich der Asuras. Das heißt, die eigentlich sich verbinden wollen mit einem ganz anderen Kosmos, als es unserer ist. Weil der Kosmos der Widersacherkräfte ist ein anderer. Und das heißt aber auch, je mehr Menschen sich mit dem dauerhaft verbinden, umso weniger besteht die Möglichkeit, auch diese Widersacher zu erlösen. Weil dann passiert wirklich das, dass sie endgültig eine ganz andere kosmische Entwicklung durchmachen. Das trennt sich dann. Irgendwann trennen sich dann die Wege. Und zwar wird es sich endgültig trennen, auf das weist ja Rudolf Steiner hin, eben auch in dem Zyklus über die Apokalypse. Das ist dann die große 6, 6, 6, das heißt der sechste planetarische Entwicklungszustand, also Venus, dort der sechste Hauptzyklus und von dem der sechste Unterzyklus. Das ist der entscheidende Moment. Bis dahin besteht immer noch eine Chance, die Menschen zurückzuholen, beziehungsweise eben die Widersacher vollständig zu erlösen. Wer es bis dorthin nicht geschafft hat, ist nicht mehr zu retten. Dann ist aus sozusagen. Aber da müssen wir uns jetzt noch nicht so wirklich extrem den Kopf zerbrechen. Das dauert noch wirklich eine Weile. Da haben wir noch einige Aufgaben vorher zu bewältigen. Man darf natürlich jetzt ja auch nicht sagen, dann ist eh wurscht, dann in der nächsten Inkarnation werden wir schon beschäftigen damit. Also es geht schon um jede Minute anzufangen, aber trotzdem, selbst wenn wir straucheln und selbst hart straucheln, ist noch nichts verloren, bei weitem nicht. Also das ist noch vergleichsweise zu dem Moment am Venus-Zustand, also noch alles harmlos unter Anführungszeichen, ja, wenn wir es jetzt vielleicht nicht immer so empfinden, aber und vor allem ein ganz großer Faktor, ein entscheidender Faktor wird ja auch dabei sein, dass Menschen anderen Menschen helfen können. Also zum Beispiel helfen können in einer ganz mutigen und extremen Art dadurch, dass sie die physische Leiblichkeit, die sie für sich selbst eigentlich für ihre Inkarnation zubereitet haben und die durch ihren hohen geistigen Entwicklungsgrad auch sozusagen mit guten Anlagen versehen ist, dass sie die freiwillig zur Verfügung stellen einer Seele, die schwer belastet ist. Und das ist ja das Tückische, wenn wir jetzt ein schlechtes Karma erzeugt uns haben in der Vergangenheit, dann bedingt das auch, dass wir erstens unser karmisches Umfeld schaffen, das schwierig ist, und das geht aber auch bis in die eigene Leiblichkeit hinein. Also die Aufgabe wird uns extrem schwer gemacht. Wir machen sie uns schwer. Weil der Punkt ist, Karma entsteht dadurch, dass wir eine Aufgabe, die wir jetzt erfüllen sollten, jetzt, hier und heute, nicht erfüllen, weil eben die Widersacher zerren an uns und das ist anstrengend und wir wollen halt nicht. dann bleibt diese Aufgabe nach wie vor bestehen. Sie ist aber in der nächsten Inkarnation um vieles schwieriger. Die Bedingungen sind wesentlich schwieriger, als ich sie da hätte. Das heißt, ich brauche wesentlich mehr Kräfte, um sie zu bewältigen. Und da kann man eben dann, oder wird es können in der Zukunft, die Menschen zu unterstützen, dadurch, dass man ihnen eine bessere Inkarnationsmöglichkeit gibt und selber verzichtet darauf und sogar bereit ist, in diese schlechteren Bedingungen hinein zu inkarniert werden, die eigentlich für den anderen bestimmt waren.
Das Ich, oder wer inkarniert dann jetzt?
Ja,
also A inkarniert in die Umstände von B und trägt das für ihn aus.
Und trägt das. Es ist schwierig. Ja, ich meine, man kann dem anderen nicht sein Schicksal übernehmen. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber ich kann die äußeren Bedingungen verändern, indem ich mich in die hineinsetze. Weil es ist natürlich Teil meines Schicksals, dass ich in die Familie oder in den Ort geboren wäre, aber das sind die eigentlichen Äußerlichkeiten. Das wirkliche Karma hängt mit der Aufgabe zusammen, die ich jetzt dort vollziehe. Das heißt, ich werde dort hingeboren und muss mit bestimmten Leuten in Kontakt kommen und mit denen mein Karma ausgleichen. Das kann ich aber genauso ausgleichen, wenn ich in einer sozusagen unter Anführungszeichen besseren Leibeswille drinnen stecke, die bessere Anlagen hat, die weiß ich nicht, halt nicht so zur Triebhaftigkeit neigt oder sonst was. Weil die Gefahr ist ja sehr groß, dass Menschen, die sich mit den Widersachern verbinden, in der Zukunft immer mehr zu dem werden, was Steiner selber mal nennt, die Intelligenzbestie. Was ist das? Hohe Intelligenz, ein brillanter Verstand und eine ungeheure bestialische Triebhaftigkeit. Das heißt, nur das Ego, ich will meine Lust auf allen Bereichen ausleben, Machttrieb, Sexualität, was Gott was alles. Und dazu brillante Intelligenz und völlige Nicht-Moral. Moral spielt keine Rolle. Moral ist nur, mir muss gut gehen dabei. Mir muss es so gut gehen, wie möglich.
Man darf so einige in der Geschichte.
Also,
ich will keinen Namen nennen, aber es
soll irgendwo vorgekommen sein, habe ich mir sagen lassen. Ja. Das ist schon, ja. Ich schätze, es wird in dem Jahrhundert auch vorkommen, bei den einen oder anderen. Ja, mir fallen ein paar ganz gut ein. Und das hängt sehr stark auch eben zusammen, aber mit den Inkarnationsbedingungen. Die können das eben fördern oder dämpfen. Weil auch der ärgste Kerl kommt herein eigentlich mit dem Willen, sich zu verbessern. Es kommt nicht, also wenn, dann ist er wirklich schon über viele Inkarnationen eingeweihter Schwarzmagier. Dann hat er sich bereits seit langer Zeit entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Aber das sind die wenigsten. Das sind wirklich die Ausnahmen. Es wird stärker werden wahrscheinlich in der Zukunft, aber das sind die Ausnahmen. Aber bei den meisten ist es so, dass sie natürlich karmisch halt einiges am Kerbholz haben und das mitschleppen und jetzt dann noch in schlechte Inkarnationsbedingungen hineinkommen, weil sie eben gar nicht die Kraft haben, sich bessere zu schaffen. Weil die Tücke ist ja, ich kann mir eigentlich nur einen Körper schaffen nach den karmischen Voraussetzungen, den ich habe. Weil ich bin der Wesentliche dabei. Zwar helfen mir die Hierarchien, aber sie können eigentlich nur, wie soll ich sagen, das vollführen, was ich ihnen anschaffe in gewisser Weise. Das heißt, wenn wir unseren physischen Leib bauen, den Tempel Gottes eigentlich bauen, aber dann ist er trotzdem bestimmt nach dem, was wir sagen, nach unserem Karma brauche ich das und das und will ich das und das. Und da fängt es immer an, das geht eben gar nicht anders und das ist unser freier Wille, wie am Läuterungsberg, wenn wer aufsteigt, dann aus freiem Willen, weil er jetzt sagt, ich bin soweit, ich bin geläutert, also steige ich auf aus freiem Willen. Gott kann ihn nicht erheben. Niemand kann ihn erheben, außer er selbst. Sonst wäre er keine Individualität. Also das heißt, nur aus dem eigenen freien Willen. Aber das ist halt eben das wirkliche Ich und nicht das Ego. Weil das Ego tät natürlich schon nach 5 Minuten herauf wollen. Das ist klar. Aber das Ich weiß, wann es reif dafür ist. Und das heißt, das Ich baut sich alle die Schwierigkeiten auch in den Körper hinein und in das Umfeld, in das es hineinwächst, von dem es empfindet, dass es das jetzt nach seinem Karma braucht. Und da können wir aber helfen, indem wir bessere Bedingungen schaffen. Dann ist zwar vielleicht ein Teil der Aufgabe aufgeschoben, aber zumindest hat er die Chance weiterzukommen und doch ein paar karmische Dinge zu erledigen. Sicher nicht alles, aber es wird in der Zukunft immer öfter vorkommen, dass Menschen einfach so viel Karmisches mitbringen aus der Vergangenheit, dass sie mit der nächsten Inkarnation einfach nicht fertig werden. Das Ich ist einfach der unerbittlichste Richter, den es gibt. Das Ich sagt, ich will alles das, und zwar möglichst schnell auslöschen, verbessern, dazu inkarniere ich mich. Nur ob das kleine Ich dann unten, das Ego, das durchhält, ist ein anderes Kapitel. Und es wird immer mehr die Gefahr bestehen, dass das Ego, das kleine Ich, zerbricht unter dem, was das eigene hohe Ich fordert. Das eigene Ich kann nicht anders. Also das muss uns bewusst sein. Unser wirkliches Ich ist der sagt, nein. Du musst das alles ausbessern. Nutzt nichts. Sind nur wir selber. Niemand. Weil im Wesen des Geistes liegt es halt einfach, so rastlos tätig zu sein, im Sinne dessen, geistig weiterzukommen. Ich kann nicht sagen, naja, müssen wir uns ja nicht so beeilen. Machen wir es doch schonender. Das Ich hat also in dem Sinn kein Mitleid mit unserem Ego. Überhaupt keines. Wenn das Ego unten leidet, und leiden tut eigentlich nur das Ego unten, das ist unserem eigenen Ich vollkommen wurscht. So lebst du halt als Bettler unter der Brücke, was geht das mich als Ich an, ich will weiterkommen. Schau zu, was du damit machst. Du hast mir das eingebrockt, du hast mir die Widersacher auf den Hals gehetzt. Also
das Ego?
Ja.
In der letzten Inkarnation.
Ja, genau. Okay. Weil das Karma steckt ja im Astralischen drinnen eigentlich. Nicht? Weil dort ist es, das ist geschädigt eigentlich. Und das ist das Pinkerl, was wir auflösen müssen. Und das Ich, unser wirkliches Ich sagt, das gehört so schnell wie möglich aufgelöst. Und schonungslos im Grunde. Schonungslos. Weil es weiß, das ist der schnellste Weg, ins Geistige zu kommen. Und alles, was das Ego momentan leidet, das ist innerhalb kürzester Zeit, hat das keine Bedeutung mehr. Aber für uns halt hat es hier auf Erden schon eine Bedeutung. Uns tut es ziemlich weh, oft. Und das Wehtun wäre ja noch das Kleinere. Es kann sein, dass wir dann daran scheitern. Das heißt, die Inkarnation bricht ab, bevor wirklich ein entscheidender Schritt nach vorwärts passiert.
Und das durchschaut das Ich nicht und rettet uns dann doch, damit es weitergehen kann? Oder nicht? Weil das schadet dann auch dem Ich.
Ja. Es hat schon seine Weisheit darin, man könnte es jetzt natürlich sehr raffiniert so ausdrücken, weil wo ist unser Ich? Es ist ja eben nicht das Ego, es ist ja eigentlich, es ist ja nicht, ob, wollen wir sagen, das Ich inkarniert sich, aber es steckt ja eigentlich da nicht drin. Es ist eigentlich im ganzen Kosmos, es durchdringt sich mit allen anderen Ichen, ist nicht getrennt von ihnen. Und man kann sagen, von innen her ist es einmal unerbittlich, aber von außen schickt es uns Hilfe, indem es jetzt andere Iche sich mit anderen Ichen verbündet, sagen wir mal so, oder deren Hilfe annimmt, die freiwillig bereit sind, jetzt diese schwierige Situation zu tragen. Das ist das, was auch die wirkliche Liebesbeziehung zwischen den Menschen schafft. Liebe jetzt im wirklich höchsten geistigen Sinne, dass man bereit ist, selbst seine ganzen guten Inkarnationsbedingungen, die man sich unter Anführungszeichen verdient hat, zu opfern für einen anderen Menschen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz hoher Liebesdienst. Das ist also die absolute Nachfolge Christi. Nicht wahr? Das ist es eigentlich. Das heißt, weil der Christus nimmt das Kreuz auf sich für die ganze Welt. Es ist nicht seine Schuld, die er da jetzt auf den Schultern trägt, sondern sozusagen eigentlich lädt er sich das Karma in gewisser Weise der ganzen Welt auf. Und zwar Karma jetzt eben in dem Sinn die äußeren Bedingungen. Er kann niemand, auch der Christus kann niemand abnehmen, dass er sein Schicksal erfüllt. Der Christus kann nicht sagen, nein, ich erlasse dir das. Das ist so Sündenerlass und so, das ist ja ein bisschen fehlgedeutet. Immer, ja, Ablasshandel, das... Es heißt, dass sozusagen die Folgen unserer Sünden in der Welt und was zerstört wird, das nimmt er auf sich, das ist eh groß genug. Aber das, was er an sich selber zerstört hat, an seinem eigenen Astralischen, das muss jeder selber in den Griff kriegen, das nützt nichts. Und unser Ich will halt das, unser eigenes, das wir selber nur wieder umwandeln und reinigen können, und will so schnell wie möglich umwandeln. Und jetzt kann uns aber wer helfen von außen, freiwillig. Und nimmt die schlechten Bedingungen auf sich, und der andere kriegt bessere, hat aber trotzdem sein individuelles Schicksal, das in seinem Astralischen drinnen ist, trotzdem auszutragen. Aber ich kann ihm abnehmen, sozusagen diese äußere Seite. Also das Schicksal hat eigentlich immer zwei Komponenten, also das eine, was meine Untaten in der Welt erzeugen, und das andere ist das, wo ich mir selber schade dabei, und zwar eben ganz konkret dem Astralischen schade. Und letztlich kann dieses eigene Astralische nur ich selber erlösen, auflösen. Es ist ein Erlösen, und das muss wirklich so weit gehen, dass es mehr ist als eine bloße Reinigung, weil Reinigung heißt nur Schmutz runter, aber irgendwo bleibt er. Also das heißt, ich muss eigentlich das Schlechte so vergeistigen, dass es ein Gutes wird. Dann erst habe ich mein individuelles Schicksal gemeistert. Aber die zweite Seite ist eben die Spuren unseres Karma in der ganzen Welt draußen. Die hat eigentlich der Christus auf sich genommen, das auszugleichen. Aber da können ihm eben auch andere Menschen folgen auf dieser Spur und sozusagen die äußeren Spuren der Sünden anderer Menschen auf sich nehmen. Das tue ich nämlich im Grunde, indem ich dem jetzt eine bessere Inkarnationsmöglichkeit gebe. Ich nehme seine schlechten Bedingungen auf mich und stelle ihm bessere zur Verfügung. Damit er dort seine im eigenen Astralleib wohnenden karmischen Flecken besser bearbeiten kann.
Also wir tauschen unsere Situationen der nächsten Inkarnation aus miteinander, oder?
Sowas wird einmal in Zukunft vorkommen, sagen wir mal so.
Wenn ich mir das vorstellen kann, dass
ja.
Der eine hätte Australien geboren werden sollen, dann in Europa, jetzt tauschen wir halt.
Genau.
Auch die Familien und
genau.
So.
Genau, genau.
Das ist aber Zukunftsmusik, sagst du noch.
Das ist, ja.
Das hat es vielleicht schon irgendwie vereinzelt gegeben.
Vereinzelt, vereinzelt sicher, aber...
Einigste Eingeweihte haben das schon
gemacht. Ja, aber das wird eine breitere Möglichkeit werden. Aber dazu muss man natürlich schon sehr bewusst im Geistigen sein, weil das ist wirklich eine ganz bewusste Entscheidung und das ist auch eine Entscheidung, die man eben drüben bewusst treffen muss. Und ich sage einmal, die kann man erst treffen, wenn man sehr, sehr weit oben ist im Leben nach dem Tod oder zwischen Tod und neuer Geburt, also so im Bereich der Weltenmitternacht. Weil wo sind wir in der Weltenmitternacht? Dort sind wir bildlich gesprochen, wenn ich das äußere Bild hernehme, bei unserer Sternenkonstellation. Dort stehen wir.
Saturnsphäre, ne?
Saturnsphäre, ja, aber eigentlich in Wahrheit darüber hinaus. Und man sieht ja schon, wie schwierig es ist, da das Bewusstsein durchzuhalten bis zur Saturnsphäre. Und jetzt geht es aber eigentlich noch weiter. Es geht also bis zur Fixsternsphäre und dahinter. Dort kommen wir ja eigentlich zu unserem Ich erst.
Das ist der Mittelpunkt zwischen zwei Inkarnationen, oder?
Ja.
Da kommen wir dann hin und dann
genau.
Geht es wieder zurück.
Genau. Weil wir kommen ja genau in den Bereich, wo es von Dante geschildert wird. Also eben über die Saturnsphäre hinaus, über die Fixsternsphäre, Kristallhimmel. Der Kristallhimmel hängt ganz extrem mit unserem Ich zusammen und dahinter ist erst das Empyreum, die eigentliche Quelle des Geistigen, also wo die Trinität ist, wo die Hierarchien in ihrer Wirklichkeit sind. Der Dante schildert es ja so schön, dass die Hierarchien, wenn man jetzt sagt, die hängen ja mit den Planetensphären irgendwie zusammen. Und doch sagt er ja, das sind nur die Spiegelungen. In Wirklichkeit sind sie erst jenseits des Kristallhimmels, das heißt jenseits des überhaupt sichtbaren Weltalls, jenseits der Sterne. Dort erst sind sie wirklich.
So wie unser Ich hier und unser wahres Ich oben.
Genau. Das genau. Und genau dort ist unser wahres Ich auch.
Ah ja, genau.
Das ist auch dort. Also das ist sehr klar vom Dante gesehen. Und das heißt, wenn wir von unseren Sternen sprechen, dann ist das eigentlich sogar noch hinter den sichtbaren Sternen. Die sind halt so ein bisschen eine Markierung. Wenn man so will.
Ja.
Aber so weit geht es. Also es ist riesig gespannt.
Ich finde, es ist schon gut, wenn man von diesen Dingen hören kann und weiß, weil wenn es einmal dick herkommt, nicht? Also kann man sich ja dadurch sagen, eigentlich hast du allem einmal Ja gesagt.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann findet man auch die Kraft.
Dann findet man auch die Kraft, ja. Und dann findet man auch, dass in Wahrheit, eben weil auch unser Ich ja mit allen Ichen verbunden ist, mit allen anderen. Mhm. Weil zwischen Ich und Ich kann in Wahrheit nur Liebesbeziehung bestehen. Das heißt, absolute Verbindung und absoluter Austausch. Das Ego spuckt halt immer rein in das Ganze. Und dann findet man aber auch den Zugang zu den anderen Ichen, die eh bereit sind, was zu tun für uns. Und dann kommt auch diese oft so ganz überraschende Hilfe an, die man nicht kalkulieren kann, aber die doch dann da ist, bevor es ganz schlimm
genau
wird.
Aber genau da ist heute der Kampf. Denn was wird geliefert? Also großteils, ne? Eine Welt, eine Scheinwelt, ne? Mit diesen... In der Jugend und die Kinder,
das sind ja absolut,
warm,
absolut, total absolut. Also es ist halt überhaupt heute ganz stark polarisiert. Zwischen einerseits, es gibt unglaublich viele geistige Möglichkeiten, die im Prinzip vielen Menschen zugänglich wären. Und es gibt auf der anderen Seite ganz extrem starke Widersacherkräfte. Und die dominieren halt in unserer äußeren Zivilisation alles im Grunde. Unsere ganze Zivilisation ist heute von dem aufgebaut im Grunde. Also bis in die Baukunst oder Unkunst oder wie ich es nennen soll, hinein, was auch immer. Ich meine, fast jedes Ding, das heute gebaut wird oder fabriziert wird, ist einmal stammt aus der Widersacherküche, sage ich mal, zum allergrößten Teil. Deswegen müssen wir uns trotzdem damit auseinandersetzen. Es sagt nichts, aber es ist von dort. Und es bestimmt vor allem, und das ist das Gefährlichste, unser Denken. Es bestimmt das ganze Bildungssystem. Es ist halt eine unheimliche, obwohl es den Menschen nicht bewusst ist, eine unheimliche Indoktrination in die Richtung rein materialistisches Denken. Obwohl paradoxerweise führende Wissenschaftler sagen, ja, das, was wir uns in der Materie vorstellen, gibt es gar nicht. Das gibt es gar nicht. Es gibt keine Atome, die kleine Teilchen sind. Es gibt nichts vom Ganzen Getrenntes. Das gibt es nicht. Das sind Erscheinungen, die durch das Ganze bedingt sind. Dann erscheint uns das als Atom vielleicht. Aber das ist eine flüchtige Erscheinung, die durch den ganzen Kosmos bewirkt ist. Durch den Gesamtzusammenhang. Das sagt die Physik. Aber im praktischen äußeren Denken spielt das keine Rolle. Nicht die geringste. Und selbst die meisten Physiker, die mit diesen Dingen rechnen in Wahrheit, zerbrechen sie nicht weiter den Kopf drüber. Es ist halt ein bestimmter mathematischer Formalismus, der dahinter steckt, damit kann ich Handys bauen oder sonst was. Das funktioniert wunderbar und das reicht den meisten. Und die Vorstellungen, die sie dabei haben, sind eigentlich widersprechend dem, was sie den ganzen Tag tun. Weil mathematisch haben sie eigentlich was anderes, aber die Vorstellung dazu ist, naja, Atom, so Kugeln, die herumfliegen und die tun alles. Gehirnforschung heute, extrem. Ich meine, die Mehrzahl es gibt schon Ausnahmen, aber sage ich mal so 20% Ausnahmen, 80%, was ist der Mensch? Ja, sein Gehirn. Sein Gehirn entscheidet. Und das entscheidet nach physikalisch-chemischen Gesetzmäßigkeiten, ist also keinesfalls frei. Freiheit gibt es nicht. Es wird ernsthaft diskutiert, welche Konsequenzen das zum Beispiel für das Rechtswesen hat. Weil eigentlich kann ja keiner mehr schuld sein. Weil schuld kann ja nur sein, wenn ich aus irgendeiner Freiheit hätte, anders zu handeln. Wenn ich gehirngesteuert so handeln muss und das Verbrechen begehen muss, weil blöderweise mein Gehirn das gesagt hat, dann wie soll ich das bestrafen? Das ist wie wenn ich eine Maschine bestrafen tät, weil es nicht funktioniert oder sowas.
Naja, aber es wird geprägt, das wird ja geprägt.
Ja, ja,
das
natürlich.
Gehirn von klein auf.
Ja, ja.
Und jetzt kommt darauf an, womit präge ich das?
Natürlich, ja? Natürlich. Aber eben der Punkt ist, dass es nur mehr aufs Gehirn reduziert wird alleine. Und dann hat das Ich keinen Platz. Das Ich ist auch in der Psychologie halt im Grunde ein auf uns bezogener Vorstellungskomplex oder irgend so schwammige Aussagen gibt es. Also eigentlich gibt es es nicht, in Wahrheit. Das ist auch nur so irgendein Fantasiegebilde, was das Gehirn ausschwitzt. Die große Rätselfrage zwar, warum es immer so blöde Gedanken ausschwitzen muss überhaupt, aber der Mensch wird immer mehr gedacht als Maschine. Nicht weniger als früher, sondern mehr. Es ist halt nur eine raffiniertere Maschine. Im 16., 17. Jahrhundert hat man sich halt ein neues Zahnräderwerk vorgestellt. Heute ist halt ein elektronischer Computer, was man sich vorstellt. Und die Denkweise ist da. Und die ist für die Forscher dann so zwingend, dass sie gar nicht anders kennen. Es gibt ja einige, die schreiben ja, ja, natürlich erlebe ich mich als freier Mensch und so weiter. Aber wenn ich mir objektiv die Dinge anschaue, ist es anders. Eigentlich habe ich nichts zu reden, das Gehirn entscheidet. Weil die Fakten sprechen ihrer Meinung nach davon. Halt ihre Interpretation der Fakten. Es ist also seit so 20, 30 Jahren wieder ein ziemlich aktuelles Thema, weil natürlich die Untersuchungsmöglichkeiten von Gehirnvorgängern und so weiter sehr erweitert wurden in den letzten 20, 30 Jahren. Also diese ganzen Computertomographie und diese Dinge, damit kann man ja wirklich teilweise ins dem Gehirn zuschauen, was da passiert, wenn man denkt, wenn man etwas empfindet und so weiter. Es sind zwar immer noch sehr unscharfe Bilder im Grunde, aber trotzdem. Und das verstärkt aber den Trend, naja, eigentlich tut das eh alles das Gehirn. Und der Witz ist, weil natürlich die Gehirnvorgänge, weil das ja unser Spiegelungsinstrument für das Denken ist, am allerstärksten abbildet die geistigen Vorgänge. Mhm. Ich habe also wirklich das Spiegelbild auch in der Gehirntätigkeit in Wahrheit drinnen. Und das heißt, ich kann in dem Spiegelbild alles erkennen, was sie da tut sozusagen. Und dann kann ich sehr leicht sagen, na eigentlich, da gibt es ja gar nichts dahinter. Das ist eh das, das ist alles. Ich kann alles beschreiben da drinnen.
Ja, so wie wenn ich im Spiegel mit mich suchen würde, ist das.
Ja, genau.
Ich stehe vor dem Spiegel und glaube, ich bin dort.
Genau.
Aber dort bin ich ja gar nicht.
Dort bin ich gar nicht. Aber ich sehe alles von mir. Ja, im Gegenteil, ich sehe sogar mehr genau. Von mir, als ich so sehe. Weil meine Nasen sehen da, ja, bin ich ein bisschen schiele, sehe ein Spitzel irgendwo, aber mehr nicht. Aber meine Augen zum Beispiel sehe ich nicht. Daher ist eigentlich, das ist das viel unrealer, weil dort sehe ich alles. Jedes kleine Detail sehe ich dort. Und wenn ich einen Vergrößerungsspiegel nehme, sehe ich es noch besser. Als Bild jetzt genommen. Und das heißt, die Gehirnforscher denken sich, ja, wenn ich in meine Seele schaue, also in mein Bewusstseele sagen sie eh nicht mehr, das ist eh schon klar, das Wort ist verpönt bis zum Gehtnicht. Es ist sogar das Wort Bewusstsein so verpönt, dass bis vor 2, 3 Jahren oder 4 Jahren man in Fachzeitschriften das Wort Bewusstsein nicht erwähnen durfte, weil das unwissenschaftlich ist. Eigentlich gibt es das für die Wissenschaft nicht. Wir erleben das zwar, aber da wir nicht als Wissenschaftler nicht wissen, wie wir das erklären, ist es nicht Teil der Wissenschaft, wird ausgeklammert. Weil zum Erklären der ganzen Gehirnvorgänge brauche ich es nicht. Die Rätselfrage ist dann, wieso gibt es das Bewusstsein? Das ist die nächste.
Und wer versteht das alles?
Ja.
Das alles.
Eben, wer tut das?
Wer tut das alles? Einteilen und verstehen und zuordnen.
Ja, aber man ist ja auf dem Sprung drauf, dass man glaubt, das macht das Gehirn selber, die Rechenvorgänge da drin. Und man wird vieles finden, das ist das nächste. Man wird praktisch alle äußeren Tätigkeiten und alle gedankliche Verarbeitung, die sich auf rein sinnlich Äußeres bezieht, wird man in nächster Zukunft maschinell ohne weiteres bewältigen können, ohne Zutun des Menschen. Künstliche Intelligenz ist auf dem Sprung dorthin. Und wenn sie dort auf den Sprung dorthin ist, ist sie gleich auf dem Sprung, dass sie das alles gleich tausende Male besser kann als der Mensch. Das wird noch in dem Jahrhundert auf jeden Fall soweit sein. Das ist mit ziemlicher Sicherheit zu sagen. Aber da ist kein Geist drinnen in Wahrheit. Nur es ist trotzdem ungeheure arimanische Intelligenz drinnen. Da sieht man erst, also welches Potenzial da beim Ariman noch drinnen steckt. Wir haben unsere äußere Intelligenz auch von ihm. Und wir hätten sie ohne ihn nicht. Das heißt, wir könnten nicht das Einfachste machen in der äußeren Welt. Das heißt, wir brauchen ihn dringend. Schon dass der erste Faustkeil entwickelt wurde, hängt mit dem Herrn Ariman zusammen. Ohne ihn wäre es nicht gegangen. Wir würden nicht die Intelligenz aufgebracht haben, irgendwelche Steine so zuzuschleifen oder zuzuspitzen, dass das jetzt ein Messer oder sonst irgendwas wird. Das ist der Ariman. Der weiß, wie das geht. Der inspiriert uns dazu. Und das wird sich eben sehr bald zeigen, wie viel riesige Intelligenz in diese Richtung drinnen steckt. Aber mit wirklichem Geist und mit dem Ich des Menschen hat das gar nichts zu tun. Das ist das, was ich ganz am Anfang meinte damit, wenn man da über diese Schwelle in die nächste Weltebene hinübergeht, dann muss ich dieses ganze Aremanische zurücklassen. Das heißt, auch die ganze irdische Intelligenz, die nützt mir da eben gar nichts. Nichts. Null. Hat keinen Wert. Und das wirkliche Denken ist ganz was anderes, das aus dem Geistigen kommt. Und das liegt aber so eng beisammen. Es berührt sich natürlich. Also wir stehen ja genau, ich sehe da immer das Bild mit der Erdoberfläche, da geht es in die himmlischen Sphären, da geht es in die Unterwelt runter. Wir stehen genau dazwischen. Und so grenzt dieser aremanische Intellekt unmittelbar an den kosmisch-michaelischen Intellekt. Ja, noch dazu, wo der kosmische Intellekt sehr nahe gekommen ist, durch den Michael.
Und jetzt für eine kurze jetzt. Zeit.
Ne? Ja. Ja, und für längere Zeit, wenn es uns gelänge, dieses Denken wirklich zu ergreifen. Das ist die riesengroße Bedeutung auch von dieser Philosophie der Freiheit des Rudolf Steiner. Wenn er sagt, das ist die Schrift, die überbleiben wird von seinen Werken, dann sagt er das nicht ganz zufällig so. Weil das, was uns heute so großartig erscheint an seinem Werk, dass er uns jetzt da die ganzen Engelhierarchien zeigt und diese Dinge, das wird in relativ kurzer Zeit für viele Menschen selbstverständlich sein. Weil es kommt ein neues Hellsein, das wird da sein. Auch für die Menschen, die sich nicht bewusst entwickeln, wird das kommen. Ich meine, sie werden wahrscheinlich nicht fertig werden damit, weil sie nicht wissen, was das alles ist. Aber das wird nichts Besonderes sein. Das ist jetzt für uns das Besondere. Weil wir halt noch immer in dem Zeitalter drinnen leben, wo wir nur das sinnliche Bewusstsein eigentlich normalerweise haben. Und nur das sinnliche Vorstellungsvermögen und ja nicht merken, wie wir eigentlich ununterbrochen durch sozusagen alle möglichen Geister hindurchstreiten, weil die ja um uns sind. Mein Gott, also jeder von uns ist von mindestens, weiß ich nicht, 5, 6, 7, 10 Toten im engsten Bereich umgeben, die ständig mit uns sind, im Grunde in irgendeiner Form.
Schutzengel,
Detto. Detto ist ganz eng. Das ist sozusagen das Alltäglichste im Grunde. Aber wenn wir ehrlich sind, wie oft kriegen wir das wirklich ganz konkret mit, dass der da ist? Aber das ist ununterbrochen
die
mit
Eltern,
uns.
Verstorbene Eltern, Großeltern,
ja.
Immer bei einem oder so. Und
Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, also Menschen, mit denen man halt eine besondere karmische Verbindung hat, kann auch natürlich sein mit Menschen aus einer früheren Inkarnation, die wir vielleicht in dem Leben, denen wir nur flüchtig begegnet sind und uns vielleicht die Hand geschüttelt haben und gar nicht erkannt haben, dass man mit dem über 5 Inkarnationen schon ganz eng karmisch verbunden sind. Und das muss nicht immer sein, weil das Schicksal halt eigentlich aufgelöst ist im Wesentlichen mit dem, dann ist es erst eine freie geistige Beziehung und das kann im Geistigen dann sehr stark sein. Und man muss sich physisch kaum mehr begegnen. Das ist vielleicht ein Berührungspunkt nur. Der ist meistens notwendig. Und das ist es und das ist eine lebenslange geistige Beziehung da. Nur ist sie oft nicht bewusst. Also Wir kriegen so wenig mit, wie wir eigentlich ohnehin ununterbrochen von ganz konkreten geistigen Wesenheiten, sprich Menschen, Engelwesenheiten als nächstes umgeben sind. Das ist das Alltäglichste. Wir könnten eigentlich im Grund nicht existieren, ohne dass das so ist. Also wir sind eigentlich von so einer Wolke umgeben, ununterbrochen.
Durchwischt von den
Widersachern, die reinspucken, alle möglichen Elementarwesen, die feixen oder uns unterstützen, je nachdem, es gibt solche und solche. das, also wenn man das, das als Bild zeichnet, dann, oder sich vorstellt, ja, dann ist es, dann ist es, dann ist es der Dionysos oder was, der mit seiner Schar zieht, mit dem Bacchanten oder was zieht, der Jachos, der mit dem Bacchanten zieht, die Faune und die weiß Gott was alles, die herumstolpern und die alle ein rechter Wüderhaufen unter Umständen auch sind. Das sind halt bestimmte Aspekte. Aber wir sind umgeben von einer ganzen Wolke solcher Wesenheiten, jeder von uns, in jeder Minute seines Lebens. Und die Zeit kommt sehr nahe, wo natürlicherweise ein Wahrnehmungsvermögen dafür auftreten wird, auch ohne geistige Schulung. Nur dann weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Dann wird einem wahrscheinlich mulmig.
Die kriegen ja auch Aufgaben, die Verstorbenen, ja. Neue Aufgaben,
ja, ja.
Nicht? Und da sind sie ja dann nicht mehr so nah bei uns.
Das stimmt, das ändert sich natürlich, ja, ja. Also das heißt, diese nahe Beziehung hängt natürlich auch zusammen, wie wann sie verstorben sind. Mhm. Also die Beziehung ändert sich ganz stark, also so überhaupt, wenn dann die Kamaloka-Zeit vorbei ist, also so 20, 30 Jahre, je nachdem wie alt der Mensch geworden ist, ändert sich das sehr stark. Bleibt aber immer noch eine gewisse Beziehung. Also man kann sagen, solange der Zurückgebliebene im Erdenleben ist, ist immer noch eine relativ erdbezogene, das heißt auf die Erdenaufgabe bezogene Verbindung möglich. Weil man muss denken, jetzt geht er dann als nächstes durch die Merkursphäre durch, das dauert auch eine Zeit.
Kamaloka ist noch beim Mond.
Kamaloka ist noch Mondensphäre, da geht er als nächstes in die Merkursphäre hinein. Also da ist auch durchaus noch eine Verbindung in irgendeiner Art möglich. Aber sie kriegt natürlich eine andere Qualität und sie kriegt auch während der 20, 30 Jahre schon eine total andere Qualität.
Also, und jeder Planet dauert dann wieder so ungefähr eine Kamaloka-Zeit. So ungefähr.
Schau, theoretisch. Es ist heute vieles anders oder ich will nicht sagen durcheinander, oh ja, auch durcheinander, weil es ist eine gewisse Unordnung mit Karma gekommen, so nennt der Stein einmal. Also auch in den Ablauf der Inkarnationen. Weil eigentlich das Normale wäre, dass zwischen Inkarnationen etwa 1000 Jahre liegen, ungefähr. Also das heißt zwei Inkarnationen pro Kulturepoche.
Eine weibliche, eine männliche.
Das wäre sozusagen das mathematische Schema dazu. Nur ist es heute so, dass oft, weil eben unsere Zeit so entscheidend ist, die Inkarnationen viel dichter folgen. Damit hängt eben auch zusammen, dass gegenwärtig sehr viele Menschen auf Erden inkarniert sind. Es würde sich sonst auf einen längeren Zeitraum erstrecken, dann wären nicht so viele Menschen gleichzeitig auf Erden. Jetzt streht man ja rein und nach kurzer Zeit wieder. Also es misst sich oft heute nur noch Jahrzehnten, oft wenige Jahrzehnte. Also es kann ohne weiteres sein, dass nach 20, 30 Jahren man schon wieder da ist. Halt an einem anderen Fleckerl von der Erde und unter anderen Bedingungen, aber weil auch natürlich die Inkarnationsbedingungen rasend schnell sich ändern. Ich meine, denkt bitte, wie die Welt vor 30 Jahren war und wie sie heute ist. Namentlich durch die technologische Entwicklung, die aber einen immensen Einfluss hat auf unser ganzes Leben. Und man kriegt das oft so gar nicht mit, wenn man sich dann doch so schnell gewöhnt an das Neue. Ich meine, das schlagendste Beispiel sind diese blöden Dinger da. Ja. iPhone. Bewusst iPhone gesagt. Mittlerweile, also 7 Jahre, seit 7 Jahren, gibt es das, was also die Handywelt sozusagen revolutioniert hat, dass man da Internet drauf hat und das ganze Zeug. Vorher hat man halt telefonieren können und eine SMS schon am Ende, im Grunde. Das sind nur die äußerlichsten Dinge. Ich meine, was jetzt in der Medizintechnik passiert und in diesen Dingen, das ist unglaublich. Also Das heißt, die Welt ändert sich rasend schnell, wenn man denkt, wie auch politische Umwandlungen teilweise wahnsinnig schnell gehen. Denkt nur an den Zusammenbruch Sowjetunion, Kalter Krieg, das einfach über Nacht im Grunde. Sicher konnte man irgendwas ahnen, aber im Grunde ist das so plötzlich, vorher hat man sich nicht vorstellen können, dass das jemals anders sein könnte. Das war so selbstverständlich, da Westen, da Ostblock und im Grunde über Nacht völlig anders. Also die Welt ändert sich sehr, sehr, sehr schnell. Und daher findet man auch immer wieder veränderte äußere Inkarnationsbedingungen und das suchen halt die Menschen, wenn sie drüben sind. Also daher ist es heute sehr, sehr verzerrt oder sehr verschoben, dieses eigentliche kosmische Reinkarnationsschema.
Die Maria erklärt das ja dem Ariman und deswegen muss er dann gehen.
Genau.
Nein, genau. Drama.
Genau.
Das ist ja richtig böse, weil sie das alles weiß. Ne?
Ja, genau. Und vor allem er ist dann, wie es wirklich konkret dann ist, bei der einzelnen Individualität eben nicht durchschauen kann. Weil das lässt sich eben nicht berechnen.
Und was meinst du jetzt? Im Speziellen? Bei der Tötung
oder bei wem? Na, der Ariman. Das kann er eben nicht wirklich durchschauen. Das ist ja das sein Problem dann.
Ja.
Noch. Nicht, weil sie, er ist ja nicht nur verärgert, weil die Maria durchschaut, ja, sondern weil sie immer noch sagt, ja, aber du, lieber Ariman, bist blind.
Ach so.
Dafür.
Okay.
Das ist das noch Ärgere, weil da trifft sie ihn ja. Weil der Ariman, mit dem könnte er schon umgehen. Dann würde er sagen, komm, wollen wir nicht gemeinsam, du bist ja begabt.
Ja.
Das, der kann sozusagen sehr charmant da sein.
Aber das ist sein blinder Fleck.
Aber da ist ein blinder Fleck. Das heißt.
Entschuldige, das passiert ja nicht, wie du ins Reich Ariman kommst, wie er nachher sagt, bis jetzt ist mir ja noch nicht viel gelungen.
Ja, ja, genau. Genau, sagt er, ja.
Ah ja,
ja, genau.
Muss er weghören.
Ja, genau, da musst du extra weghören.
Ganz eitel lässt er mich nicht mithören.
Genau.
Ja.
Genau.
Da ist schon viel drin, ne, in diesen Stücken.
Ja, da steckt schon.
Wir spielen das immer so
oberflächlich.
Also, wir spielen das immer so schnell, aber wenn man sich dann das überlegt, sieht man, was da alles drin
steckt. Es steckt viel drinnen und darum machen wir es über die Jahre. Es taucht immer wieder mehr auf und es, manches wird dann bewusst und das braucht wirklich Jahre. Ich meine, das ist dasselbe mit dieser kümischen Hochzeit von Christian Rosenkreuz, über die wir ja eigentlich jetzt reden. Ja, ich weiß, dass das so viele Zwischenthemen immer kommen, aber sie sind notwendig, sage ich mal. Die erwähnen uns nicht davon, es stresst uns niemand, dass wir in 3 Wochen fertig sein müssen damit. Wir haben alle Zeit der Welt. Es geht darum, eben genau diese ganzen Facetten zu erfassen, die da dranhängen, nämlich. Weil das erklärt uns dann die Bilder. Oder macht so, dass jeder individuell mit dem Bild irgendwann was anfangen kann. Aber das wird auch dauern. Das wird dauern.
Ja, eine Website.
Ja,
bis zum großen 666 habe ich heute gelernt.
Ja, genau.
Bis dahin sollte man es geschafft
haben. Bis dahin sollte man es geschafft
haben. Aber da kommt noch viel mehr.
Da kommt noch einiges dazu. So ist es. Ja, na gut, jetzt wiederhole ich aber noch schnell, bevor wir aufhören, den ersten Tag als Wiederholung wenigstens. Also wir waren stehen geblieben, dass er die Einladung bekommt zur kümischen Hochzeit, dann stößt diese weibliche Figur, diese weibliche Gestalt im blauen Kleid in ihre Posaune, so dass ihm das in den Ohren nachhallt, dass er nur 20 Minuten nichts hört. Posaune deutet an, dass jetzt die Stufe der Inspiration beginnt. Das Posaune hat immer was mit der Inspiration zu tun. Allerdings ist die da noch in einer so überwältigenden Weise wieder, dass man noch keine Einzelheiten erleben kann. Das ist eigentlich das Pendant dazu, zu dem Sturm und dem Bewegen und dem Beben und was Gott was, wenn man über die Schwelle tritt in die elementarische Welt. Jetzt kommt sozusagen dieses Dröhnen noch, dieser Posaunenschall dazu. Das ist nur eine Steigerung halt jetzt, aber auf der inspirativen Ebene. Also auch dort ertaubt man eigentlich an dem an der Fülle dessen, was man inspiriert bekommt. Wobei man sich natürlich wieder nicht als äußeren Schall vorstellen darf. Das ist nur ein Bild dafür. Ein Hörbild in dem Fall. Und ganz bewusst, weil da noch weniger es gültig ist, dass man das in äußeren Konturen schildern könnte. Also Inspiration als solche kann ich eigentlich nicht in Figuren, in Farben oder was ausdrücken. Da am ehesten noch auf erster Stufe als Klang. Das heißt vorher am Anfang sogar als Geräusch, als Dröhnen, als Bruch. Also etwas, was mich betäubt eigentlich durch seine Fülle und wo ich kein Detail wahrnehmen kann, was mir eigentlich schmerzt durch diese Fülle, dann wird es zur Musik und schließlich zum Wort. Dann bin ich in der inspirativen Ebene. Und eigentlich, wenn ich erst auf der Wortebene bin, dann fange ich an zu verstehen die Bilder, die ich vorher geschaut habe. Und das dauert wieder. Und das ist ganz deutlich eben durch den Posaunenschall, das ist das Bild dafür, dass er, der Christian Rosenkreuz, jetzt diese ganzen Bilder, die er da erlebt hat, diese Frau im blauen Kleid, dass den Brief, den er gelesen hat, da spielt auch schon Inspiration in Form der Schrift hinein. Und er kriegt aber im Grunde auch nur mit, dass er zu der Hochzeit eingeladen ist. Und dann steht was von 3 Tempeln, die da kommen werden. Und er sagt gleich noch, er hat keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber es wird sich schon klären irgendwann. Also er versteht das meiste nicht. Und das wird nur unterstrichen durch den Posaunenschall eben, dass er eigentlich fast taub ist dadurch. Und er ist sich auch dessen bewusst, dass seine geistige Entwicklung noch nicht so weit ist, dass er im Wachbewusstsein tiefer dringen kann. Das ist ganz interessant. Er ist sich dessen bewusst, dass er mit seinem Wachbewusstsein noch nicht so weit ist, in diese Sphäre einzutauchen. Und er erhofft sich, dass er im Traumzustand etwas zwar ihm nicht so wach, aber doch in Bildform einmal mitbekommt, was ihn weiterführt. Und also das ist überhaupt, er zeichnet sich, er ist nie da irgendwo gezeichnet, so als jetzt der große, überlegene Eingeweihte, der alles weiß und alles kann und nur Schnipp macht und für ihn öffnet sich das geistige Tor. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Also er sieht also seine Schwächen ganz stark, ist daher sehr bescheiden auch und nie hochmütig, sondern sieht eigentlich immer, was er alles noch nicht kann und hat immer das Gefühl, dass er sich halt sehr patschert anstellt. Also das kommt so, er fühlt sich immer sehr ungeschickt, was er macht. Das sagt er selber über seine eigenen Sachen immer. Und das ist sachgemäß, weil wir einfach überhaupt, wenn es jetzt darum geht, in der geistigen Welt zu handeln, also nicht nur zu sehen, zu erkennen, sondern Veränderungen herbeizuführen, ganz gezielt. Ich meine, sicher auch, wenn man sieht, verändert man etwas, aber da gibt es doch eine höhere Stufe noch, also bis man zum sogenannten Adepten wird, der also im rein geistigen so arbeitet, dass er gezielt was verändern kann. Da sind wir noch total ungeschickt. Ich meine, wir hinterlassen genug Wirkungen in der geistigen Welt, aber dass wir die bewusst, ganz bewusst führen, ist noch lange nicht der Fall. Und damit meine ich sowieso nicht unser irdisches Ego, das kann das sowieso nicht, aber auch unser Ich eben nicht. Das kann da noch sehr wenig. Also wir sind wirklich noch sehr, sehr klein und diese und bitte, Christian Rosenkreuz ist doch einer der ganz, ganz großen Eingeweihten. Also er ist nicht jetzt irgend so ein kleiner Eingeweihter irgendwo, sondern doch einer der ganz, ganz Großen. Und hat also eine immense Bescheidenheit drinnen. Und es steht eben offen drinnen, an wie vielen Dingen er scheitert, wo er Fehler macht, was er nicht durchschaut. Das ist ganz wichtig. Und daher eben auch der wichtige Hinweis, jetzt sagt er im Wachbewusstsein, schaffe ich das nicht mehr, vielleicht kommt im Traum etwas. Wenn ich noch mit einer guten Meditation in den Traum gehe, vielleicht kommt da etwas. Und das erlebt er auch jetzt. Er erlebt sich in einem finsteren Turm. Dass es ein Turm ist, merkt er nur, die Wände gehen also nach allen Seiten in die Höhe. Es ist aber stockdunkel und er ist gekettet. Also an Händen und Füßen ist er gekettet. Nicht zwar wo anmontiert an der Wand, aber doch gekettet. Und er merkt, dass neben ihm auch andere Menschen sind. Das hört er eben an den Kettengliedern und an dem, was sie sprechen und an ihrem Atem und so weiter. Und jeder versucht halt irgendwie da herauszukommen, sprich irgendwie hochzuklettern, übereinander zu klettern. Und er merkt auch, wie viel Egoismus auch bei den Menschen meistens drinnen ist. Also sie treten halt die anderen unter, um selber höher zu kommen. Das macht die Mehrzahl. Und er versucht dem irgendwie ein bisschen zu entkommen und rettet sich irgendwo auf die Seite, auf einen Felsenvorsprung, also ein Stein, der dort wo rauskommt aus dem Turm. Da ist er damit ein bisschen abseits. Und dann wird oben eine Luke geöffnet, Musik erklingt, Musik, und also Trompetenmusik, jetzt nicht mehr Posaune, Trompete ist schon sozusagen das Gemildertere, das Melodischere, wenn man will. Er beginnt die Melodie zu erkennen, könnte man sagen, und dazu Kriegstrommeln, aber die empfindet er als angenehm. Also das ist jetzt kein, das ist halt so wie Marschmusik oder so ist das Bild halt. Das ist das Bild, sag ich mal, vom Herrn Johann Valentin André, das sich hineinspielt. Also das wird er sicher auch erlebt haben, wenn die Soldaten marschieren oder was und fröhliche Musik vielleicht spielen, dann wenn es bei der Parade sind, irgend so etwas, also nichts Unangenehmes. Also Kriegstrommel heißt jetzt nicht Kampfgesänge oder so, oder Kampftrommeln, sondern halt was, ein schöner Rhythmus, ein Marschrhythmus oder irgend sowas. Ist ja sowieso nur ein Bild dafür, dass die Inspiration klarer wird. Es sind verschiedene Instrumente zu erkennen, die Melodie beginnt man zu erkennen und die ist sogar schön. Bei dem Posaunenklang, der war nicht schön oder was, der war nur betäubend. Der war so intensiv, dass er eigentlich gar nicht sagen hätte können, ist das schön oder nicht schön, es war nur laut. Also das ist das Bild dafür, wie langsam die Inspiration beginnt klarer zu werden, eine Spur klarer zu werden. Und dann erscheint eben oben ein alter, eisgrauer Mann mit seiner Mutter, die muss also uralt sein, weil der alte, eisgraue Mann ist in Wahrheit schon uralt. Und die lassen jetzt ein Seil hinunter und wem es halt gelingt, das Seil zu ergreifen, trotz der Ketten, der wird hinaufgezogen. Und zwar wird das Seil siebenmal, also die Siebenzahl ist drinnen, natürlich nicht zufällig, hinuntergelassen. Wobei teilweise nur ganz wenige hinaufkennen, weil erstens jeder will der Erste sein und dann hängen sie sich dran an den anderen, also die meisten purzeln in Wahrheit wieder runter. Einmal geht das Seil sogar ganz, ganz leer hinauf. Und der Christian Rosenkreuz selber ist jetzt in einer ganz misslichen Lage, weil das Seil wird in der Mitte dieses Turmes heruntergelassen und er ist aber auf dem Felsenvorsprung an der Seite. Erst beim sechsten Mal, weil so viele sich dranhängen und rangeln miteinander, kommt es halt ziemlich ins Schwingen, das Seil, und jetzt schwingt es auch einmal in seine Nähe und jetzt kann er es ergreifen und hängt sogar ganz weit oben am Seil, weil er ja dort hinaufgeklettert ist, also über den anderen. Und wird also dann hinaufgezogen und sagt nachher, also es war überraschend leicht. Er ist ganz baff, dass das so leicht war. Er hat sich vorgestellt, na, das wird nie zu schaffen sein, ich schaffe das nie. Und viele schaffen es auch tatsächlich nicht und die oben dürfen auch nicht mehr als 7-mal dieses Seil hinunterlassen. So ist es im göttlichen Plan vorgezeichnet. Das sagt die Mutter ganz deutlich, weil der eisgraue Mann hat ja Mitleid mit denen. Nein, es ist umgekehrt. Die Mutter hat Mitleid und der Sohn sagt, aber es ist Gottes Plan, dass es so ist. Und beide haben ihre Aufgabe, die hinaufgezogen werden und die unten bleiben. Beide haben ihre Aufgabe. Und es ist gut so, dass es so ist. Der Christian Rosenkreuz kriegt das natürlich alles mit, genau versteht er die Zusammenhänge natürlich auch wieder nicht. Jedenfalls wacht er dann auf, also zum Schluss wird der Deckel zugemacht wieder, wieder Musik ertönt, aber er ist ja jetzt draußen außerhalb des Turmes. Und Musik ertönt, also wieder mit der erwacht er und merkt es, aha ja, ich habe das geträumt. Und der Traum bleibt aber ganz fest haften und der Traum macht ihn eigentlich recht glücklich, weil er gemerkt hat, das ist trotz der ganzen Schwierigkeiten ist das jetzt relativ leicht gegangen, das ist ein gutes Zeichen, dass ich da herausgekommen bin und dann richtet er sich seiner Reisegewand her, es dürfte also jetzt schon am Morgen sein und also ein weißes Gewand, dann gürtet er sich mit einem roten Gürtel und einem roten gekreuzten Bändern, erinnert also so an die Priesterkleidung in der Christengemeinschaft, also das Untergewand und der Rot gegürtet und mit gekreuzten Schalbändern sozusagen, die drüber sind. Und einen Hut und auf den steckt er sich vier Rosen. Und damit endet die Erzählung vom ersten Tag und am zweiten Tag bricht er dann auf zur Reise. Den werden wir aber heute nicht mehr angehen. Aber auch dort werden wir sehen, wie er vielfach in den neuen Situationen geradezu hineinstolpert. Also es ist nicht so, dass er immer da den Überblick hat, was er da eigentlich tut und welche Entscheidung er trifft. Also er hat dann zum Beispiel zwischen vier Wegen zu wählen und das Problem, also eigentlich zwischen dreien, weil der vierte ist für Sterbliche nicht betretbar. Was in dem Fall heißt, dass dort die Widersacherkräfte so stark sind, dass sie einen sterblichen Menschen wirklich töten würden. Also hat er drei zur Wahl, aber er stolpert dann auf den Weg, auf den er geht, unbewusst. Er grübelt die längste Zeit, aber ein Brot hat er sich ja mitgenommen, das isst er, dann kommt der Taube, mit der teilt er das Brot, dann kommt der Rabe, der nimmt der Taube das Brot weg, über das ist er so verärgert und rennt dem Raben nach. Bis er darauf kommt und es gelingt ihm wirklich eben das, sozusagen das Brot wieder, der lässt es fallen, der Rabe, und dass es die Taube wieder hat, dann ist er eh glücklich darüber und dann merkt er, ich bin schon auf einen der Wege gelaufen und es gibt die Regel, du kannst beliebig deinen Weg wählen, aber wenn du ihn gewählt hast, musst du auf ihm bleiben und du kannst nicht mehr umkehren. Also du kannst, vorher konntest du auch noch sagen, nein, ich höre überhaupt auf, ich will gar keinen Weg gehen, ich gehe nicht zur Hochzeit, ich gehe zurück wieder. Wenn du auf den Weg gegangen bist, gibt es kein Zurück mehr. Und jetzt merkt er halt, dass er schon auf den einen Weg eigentlich drauf ist und nicht mehr zurück kann. Sein Brot hat er, sein eigenes hat er liegen lassen, das kann er nicht mehr mitnehmen, er kann nicht mehr zurück. Obwohl es eh nur ein paar Schritte sind, aber er kann nicht mehr zurück. Also das heißt, er stolpert vielfach in die neuen Situationen hinein und staunt nur, was da alles passiert, kommt sie immer sehr ungeschickt vor und kommt aber doch weiter. Ist dann immer erstaunt, wenn er dann später bei den Torwächtern und so, als sie seinen Namen hören, sehr ehrerbietig werden plötzlich. Das wundert ihn total. Das versteht er gar nicht. Er denkt sich, kommt er so als, wie sagt man, wie ist als Jobberl daher, der keine Ahnung hat. Und die, in dem Moment, wo sie meinen Namen hören oder auch das Schreiben lesen, das er selber gar nicht so genau verstanden hat, sind sie also doch sehr, sehr ehrerbietig. Aber das wird uns das nächste Mal beschäftigen. Der zweite Tag führt also dann bereits in das Schloss hin, wo die Hochzeit letztlich stattfinden soll. Aber da ist noch ein Weg jetzt zurückzulegen. Aber am Abend erreicht er dann dieses Schloss. Muss aber an zwei Hütern vorbei. Also es gibt ein erstes Tor, dann gibt es einen langen Weg, wo links und rechts eine Mauer ist und Bäume auch stehen. Und nach dem langen Weg gibt es noch einmal ein Tor und dahinter ist dann das eigentliche Schloss mit dem Schlosshof und alles. Also das ist natürlich auch noch in sich gegliedert. Und durch das zweite Tor kommt er dann noch so gerade mit knapper Mühe, bevor es finster wird, weil wenn es finster wird, ist das Tor zu. Und er schafft es also gerade noch, aber ein Zipfel von seinem Gewand wird einzwickt, das bleibt draußen. Ein Zipfel von meinem Bölzwerk muss er zurücklassen, sozusagen. Genau. Aber das schauen wir uns das nächste Mal an. Dazwischen taucht meine Tante wieder ein.
Es ist schon, aber vom Archetypus her auch sehr verwandt, dem Dante. Also diese großen Heldenreisen, große Heldenreisen, ist ein großer Archetypus.
Ja.
Ob Peer Gynt, Faust, Dante, also der Schneider bricht das sehr in die Mysterientramen.
Ja,
das ist die große Heldenreise nicht mehr. Aber in diesen eher ältlichen oder alten traditionellen Sachen, ist ja auch wie ein Märchen, oder?
Ja, ja.
Dass ein Schloss vorkommt, eine Tür, dass die zugeht, das dunkel wird. Also es sind
natürlich,
ganz große Ur...
Ja, ja, richtig.
Archaische...
so ist es. So ist es. Nein, es sind ganz starke Bilder, es sind also Imaginationen und sie sind nicht immer halt voll von Inspiration oder gar Intuition durchschaut, bis ins letzte Detail. Sie sind richtig, aber meistens wussten die, die es niedergeschrieben haben, auch nicht genau, was es bedeutet. Sie haben sicher ihren persönlichen Zugang gehabt, der mit ihrem Schicksal zusammenhängt, aber die ganze Dimension, die dahinter steckt, haben sie nicht durchschaut. Ich meine, auch ein Goethe hat nicht durchschaut den ganzen Faust. Braucht man nicht glauben, dass der Goethe alles über sein Werk Faust weiß, was es zu wissen gibt. Er holt es aus dem Geistigen, er erlebt was dabei und er bleibt trotzdem mit dem Bewusstsein hinter der Fülle, die hereinkommt, hinten nach. Es ist viel, viel größer. Das heißt, man kann noch mehr und vielleicht ein wichtigeres sogar über den Faust sagen als der Goethe selber. Das Werk ist vollendet, da ist alles drinnen. Aber wenn er es geschrieben hat und sich selber anschaut, sagt er, ja, das bedeutet das und das. Und ich darf das da sagen, weil ich habe es ja geschrieben, sozusagen. Und vielleicht stimmt das gar nicht immer. Das ist der Punkt. Also, solche Werke sind natürlich wirkliche Inspiration. Und die muss ich selber erst lernen zu verstehen und das ist selbst für den, der die Inspiration hereinholt, so viel davon. Und bei Goethe ist vielleicht mehr davon, weil auch immer eine sehr hochentwickelte Individualität ist, die ja auch eine karmische Vorgeschichte hat. Aber ich meine, wahrscheinlich... sicher sogar weiter als der Herr Johann Valentin André, der das niedergeschrieben hat und hereingeholt hat. Also das heißt, der Johann Valentin André hat von der kümischen Hochzeit noch wesentlich weniger verstanden als der Goethe von seinem Faust. Und das ist ja dokumentiert sozusagen, weil sie in späteren Jahren eigentlich von dieser Jugendsünde mehr oder minder distanziert hat und so. Das war allerdings eine Fantasiegeschichte, das immer in der Jugend mir irgendwie gekommen ist, aber so eine große Bedeutung hat das nicht.
Aber noch näher ist das, glaube ich, die Kühnsche Hochzeit dem Märchen von Goethe, oder?
Ja, oder? Ja, ja, ja.
Von der Bildgewalt.
Von der Bildgewalt, ja, ja.
Und von der absolut. Art. Und die war dem Goethe auch kaum bewusst.
Ja.
Ein Wurf, oder? Das war sein größter Wurf, oder?
Ja, das Märchen, ja, ja, das Märchen ist der größte Wurf und das ist so durch und durch imaginativ. Also das ist so durch und durch imaginativ, das ist wirklich, das ist die geschaute Imagination dieser Michaelsschule letztlich, also was sie bedeutet.
Von Rosenkreuzer,
Ur-Rosenkreuzer, ja, so wie das. Ja, absolut, absolut. Also das wird dann sicher eher interessant sein, das irgendwo in Beziehung zu setzen, ein bisschen auch. Und es ist halt bei diesem Ding, wird die große Schwierigkeit sein, wir werden sehen, diese Fülle an Bildern, die da ist. Man merkt sich das natürlich auch gar nicht, man hat das einmal gehört und das nächste Mal habe ich schon wieder keine Ahnung, was da alles war. Und das wird von Tag zu Tag dann immer reicher. Jetzt ist ja noch harmlos. Jetzt hat er die Begegnung gehabt mit der Frauensgestalt, mit der Posaune, die ihm das Briefel gibt und dann die Turmgeschichte. Das ist noch überschaubar. Jetzt werden es dann schon immer mehr. Zum Schluss sind, weiß ich nicht, wie viele verschiedene, deutlich verschiedene Ereignisse sind und manche wieder nicht so deutlich verschieden, die einander übergehen, wo man nicht. Also wenn man das dann nacherzählen soll, verschwimmt es. Und da wird es dann erst interessant so richtig, das ist erst die Vorbereitung. Aber das macht auch nichts. Erstens haben wir den Text und zweitens brauchen wir Jahre dazu, um damit was anzufangen, die Bilder wirklich zu verstehen. Das garantiere ich euch. Also ich kann euch mit Sicherheit garantieren, dass wir nicht innerhalb dieses oder des nächsten Jahres jetzt das Kreuzworträtsel aufgelöst haben, die Kühnsche Hochzeit fix und fertig. Wir werden, hoffe ich, die Anregung kommt, dass jeder leben wird mit vielleicht einzelnen Bildern davon und dass sie ihm mit der Zeit etwas über die eigene geistige Aufgabe noch klarer erzählen. Und das geht es auch. Nicht, weil es ist einerseits eben ein Archetypus, aber das Interessante ist, dass ihn trotzdem jeder in seiner individuellen Art lesen, erleben muss, sage ich, weil sie mit seiner individuellen geistigen Aufgabe zu tun hat. Weil es geht ja eben, wenn wir uns über geistige Dinge unterhalten oder wenn man von geistigen Dingen spricht, niemals darum, naja, ich möchte wissen, wie die geistige Welt ist. Wenn ich mit der Haltung eigentlich hingehe, ich bin neugierig, wie es dort ist, dann erfahre ich mit Sicherheit nichts. Sondern ich erfahre etwas aus den Bereichen, die ich eben momentan noch nicht ins Bewusstsein heben kann, dann, wenn ich damit meine individuelle geistige Aufgabe, die ich mir ja selber gewählt habe, als ich drüben war, besser erfüllen kann. Dann erfreue ich was. Also das heißt, es ist immer zugleich Aufgabe. In dem Moment, wo es Neugier ist, wird es falsch. Dann, also falsch heißt dann, dass ich das Bild mit Sicherheit falsch interpretiere, dann kommt der Luzifer oder irgendwer, der sagt, ja schau, das ist so schön, das Geistige zu erleben, wie das da geschildert wird, fühl dich doch gut jetzt, sing ein fröhliches Liedl und bitte vergiss deine Aufgabe, ja, weil die stört mich. Aber das sagt er beiseite. Also, schau, da sind so schöne Engel, folgt denen, es sind nicht luziferische, macht aber nichts, müssen wir auch nicht laut sagen, aber sie glänzen wunderschön und leuchten, und denen folgt doch bitte. Und dann hat es uns schon.
Naja, so wie beim Mysteriendrama ja auch.
Ja, ja.
Man hofft, dass der Dr. Strada seine
ja, ja. Seine Erfindung.
Theodor.
Ja, genau. Ja.
Ist doch interessant.
Ja, natürlich. Ja, weil dann wird es gefährlich, weil da ist diese geistige Verbindung eben da, zwischen zwei Menschen, eine ganz rein geistige Verbindung. Und Und da wird es kritisch. Und das ist natürlich ein Riesenschritt. Also, wenn er, also es wäre für einen Ahrimann ein Riesenschritt, wenn es ihm gelingen würde, bevor der Strahler selber hinübergeht, diese Verbindung zu unterbrechen.
Ja, ja. Das ist ja in Dante passiert, ne? Er hat ja sein.
Ja.
So vergessen.
Ja, ja.
Er hat es
so. Ja, ja.
Also, wesentlich früher.
Ja, ja.
Genau. Er schickt ihm auch das Problem mit seiner Erfindung und hofft, dass er über die Verzweiflung vielleicht die Frau vergisst.
Ja, ja, genau. Ja, ja, genau.
Wahrscheinlich hat er sich eher noch mehr zugewandt.
Ja.
So wie es die Geschichte.
Ja, ja. Geschichte richtig. Hat. Ja, ja. Na, und eben, und der Ahrimann weiß, dass das muss alles jetzt ruckzuck gehen, weil wenn der Zeit hat, da noch drüber zu kommen, dann schaffe ich das sicher nicht. Also ich muss ihm irgendwo austricksen und green schauen, dass der Faden unterbrochen wird, also dieser Verbindungsfaden. Das ist richtig. Und das ist natürlich ein Mittel auch der Widersacher, eben die Verbindung, die fruchtbare Verbindung mit den Toten zu behindern in irgendeiner Form. Und dann vielleicht eher dann, weil es gibt ja nicht nur die fruchtbare Verbindung mit den Toten, es gibt ja die nicht heilsame Verbindung mit den Toten, die besonders dann entsteht, wenn Menschen, die hinübergegangen sind, eben sehr materialistisch, sehr im Äußerlichen waren und eigentlich noch mit Hilfe eines Zurückgebliebenen sich an diese Welt ketten wollen. Und durch ihn sozusagen wie ein Art Schmarotzer mitleben wollen noch. Na klar, weil sie blind sind für alles, was drüben ist. Weil was heißt das dann? Wenn ich blind bin drüben, dann bin ich in völliger Einsamkeit. Das ist wie einzelhaft im Grunde. Das ist also schlimm. Also wenn man so nur absolut im Materialismus lebt auf Erden, nämlich gedanklich, seelisch, geistig, nur darauf konzentriert ist, dann erlebe ich von der geistigen Umwelt nichts. Ich erlebe schon noch mich irgendwo in irgendeiner Form. Aber
hast du die Bestätigung von dem, was er sich im Leben gedacht hat?
Ja, ja.
Der könnte dann nur sagen, ich habe gewusst, dass da nichts gibt.
Naja, ja, nur der Haken ist, es ist eben in der Regel trotzdem nicht so radikal, dass er nicht irgendwie spüren würde, da ist was. Das ist so, wie wenn ich in ein Zimmer eingeschlossen bin, aber ich spüre da draußen irgendwas her. Mit
also
da immer mal, ist irgendwas.
Schon mal, dass er noch lebt, ne?
Ja, genau.
Darüber
muss er sich schon wundern. Ja, genau. 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 Und man kann sich schon vorstellen, sozusagen, ja, unten, er hört Schritte, ist jetzt wirklich irdisch bildlich ausgedrückt, aber Geräusche, Stimmen kann ich nicht wirklich wahrnehmen, aber irgendwie so ein Wispern oder was, also es ist was. Aber ich habe keine Chance heranzukommen.
Wie ein Horrorfilm, oder?
Ich habe nur den Blick irgendwo durch den Guckerl zu einem da unten, der unten geblieben ist. Und da schaue ich jetzt, dass man der ja nicht entwischt irgendwo. Weil entwischen würde man sozusagen, wenn sich der jetzt mehr mit dem Geistigen beschäftigt, wo ich nicht hin kann, dann habe ich es schwer. Und jetzt ziehe ich den erst recht in den Materialismus hinein und versuch sozusagen halb mitzuleben mit dem im Irdischen noch. Das ist überhaupt nicht selten heute. Das ist ist oft dort, also wenn man sich so manche Familienverhältnisse anschaut, wo es so totale Schwierigkeiten gibt, wo so alles so verkorkst ist irgendwo, spielt das oft eine große Rolle. Und das kann man oft beobachten, wenn dann ein Elternteil oder was stirbt, wird das noch ärger, die ganze Geschichte. Für die Zurückgebliebenen. Das ist gar nicht selten heute. Also, eben weil halt unsere Zeit sehr materialistisch geworden ist. Also das heißt, diese Beschäftigung mit dem Geistigen und ein gewisses Grundverständnis zumindest entwickeln ist wahnsinnig wichtig für das Schicksal dann nach dem Tod. Und eben auch für die Zurückgebliebenen. Also es gibt diese unheilige, unheilsame Beziehung sehr wohl auch. Das ist immer. Also wenn es eine geistig fruchtbare Beziehung geben kann, kann es immer das Gegenteil auch geben.
Fruchtbar und furchtbar.
Ja, genau. Es liegt sehr ziemlich eng beisammen.
Und Erben.
Ja, genau. Genau, so Kleinigkeiten machen es aus. Na gut, in diesem Sinne, das nächste Mal den zweiten Tag, hoffe ich. Das wird aber nicht der Dienstag nach Hamburg sein. Das ist der 1. Mai, das ist der Feiertag. Da feiern wir, hätte ich gesagt. Oder wie auch immer. Oder wir ruhen uns aus, was auch immer. Also in 14 Tagen erst. Das sollte nichts dagegen sprechen.